Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion und ich glaube, das ist eine Premiere. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist eine Premiere, weil wir sind heute zu viert. Und ich das jetzt mal, wer alles dabei ist. Also ich bin der Corby, mit dabei der Mike. Hi Mike.
Servus und habidi.
Dann, Vorsicht, hört euch fest, der Seppi. Seppi.
Ja, hallo. Grüß euch, ich bin ganz stark.
Und Kali Kali ist einer!
Hey, hallo.
Hey, warum haben wir heute so eine Konstellation? Was ist da los?
Ja, weil wir einen Seppi schon langsam ins große Podcast-Geschehen einführen wollen.
Was, echt?
Ja, jetzt bist du dabei. Und
oh Gott.
Die beste Gelegenheit dafür war ja, dass man...
Ach, du meinst das, wo wir ihn entführt haben, oder?
Da war man, genau. Weil uns ist ja vor die Würstens Blaufilm-Bildbanausen schon gesagt worden, dass wir mit so einem Van vorfahren und die Leute in unseren Van einziehen. Und so haben wir es mit dem Seppi gemacht und haben ihn auf Ringsburg ins Hardline gezogen.
Ja, alles gut.
Stimmt.
Aber war ein schöner Entführungsort, oder?
Ja, ich habe mich zwar lang gewehrt mit Hintern und Füßen, aber wie ich dann auf einmal auf der Bühne gestanden bin und den ganzen Scheiß obmoderieren habe müssen, hat es dann schon passt.
Ja. Und wer ein Seppi gesehen hat, weiß, dass sie, wenn sie ihr mit Hintern und Füßen wehrt, dann, ja, als da ein Stecker in der Büffelherde schmeißen.
Ich bin so froh, dass ich da sein darf, wirklich, das ist so schön.
Ja. Mich freut es auch, Seppi.
Ja, ihr werdet es schon richtig erraten haben. Wir reden heute übers Hardline Filmfestival. Das 11. Mal hat dieses wunderbare Filmfestival Regensburg durchgewirbelt und damit auch uns. Es ist jetzt unsere gefühlte 4., 5. Folge über das Festival, aber es ist es auch wert. Und höchstwahrscheinlich ist es nicht die letzte Folge über das 11. Hardline, weil wir haben ja gesagt, wir haben eigentlich so viel zum Schmatzen. Eftel, machen wir einfach einen Break. Lassen euch dann hängen, wie an so einer Klippe mit einem sogenannten Cliffhanger, weil wir sind ja, wie nennt man das, Film-Experial, was? Nein.
Übertreib's nicht.
Keine Ahnung. Zweit. Filmbäcker.
Ah ja, okay.
Filmkonnoisseure.
Und da frage ich jetzt einfach mal, und? Hat taugt, oder?
War nicht schlecht.
Oh.
Ja.
Oh. War schön.
Kann man schon mal machen. Muss man nicht, aber kann man machen. Donnerstag, am Eröffnungstag, jetzt war das gut in Minger gespielt. Da war ich vielleicht lieber gestanden, aber mein Gott, dann stehst du mal im Hardline.
Auf der Bühne.
Kim.
Ja, eben. Du hast Scooter Junge.
Ja, schon.
Ja, aber du hast dich doch schon die ganze Zeit so gefreut. Du hast ja eigentlich Scooter, uns... Ja. Naja, du hast ja uns schon die ganze Zeit gesagt, ah, oh, und ich werde ganz sicher ganz, ganz schlimme Sachen auf der Bühne sagen und das werden sie dann schon sehen, was davon haben.
Die Dreckschweine der Erde, das linksgräher versiffte vegane Mistpack.
Ja, ja.
Bin ich umgestanden auf der Bühne, AfD, AfD. Aber irgendwie hat keiner mitgemacht, ich weiß auch nicht, was da los ist mit denen drin.
Komisch, schlatter uns im Pferden, du.
Ganz, ganz komisch, ganz schwierige linke Szene, ganz schwierige
du
linke
Lügenbär,
Szene.
Du Lügenbär, als wenn du sowas machen darfst. Aber jetzt wird es ein bisschen unkoordiniert. Also, wir haben auch angefangen. Am Donnerstag direkt mit der Eröffnung. Und ich habe es ja in einem von den Recaps schon gesagt, das ist eigentlich mega geil. Seppi sein erstes Hardline und bevor er überhaupt nur einen einzigen Film sieht, der wird das Ganze dann noch mitten auf der Bühne eröffnen.
Mit einem tollen Disclaimer.
Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wenigstens nur eine Person vor mir ist. Aber nein. Steht einfach mit allen,
der
Bub.
Nicht einmal der Flo ist als erstes zu Wort gekommen. Der Seppi hat ihm einfach die alles gestohlen und ist gleich auf die Bühne aufgerumpelt.
Ja. Ja, stimmt.
Der ist schon gescheit aufdringlich gewesen, der Seppi. Fürs erste Mal ist er gescheit aufdringlich gewesen.
Ja, ich war aber kaum voll. Also ich war rot zu grande.
Stimmt auch wieder, ja. Ich
hab so einen Penninger Blutwurz gefunden, da war es vorbei gleich.
Das war göttlich. Also dieser Penninger Blutwurz, der hat mich so wieder in die Spur reingefunden.
Den hast du mir aus dem Bauch noch gesucht, Mann, vor dem Auftritt, gell?
Bist du des Wahnsinns.
Da hast du dann noch das Futzel auf der Baunami-Fuckerl aus den 10.000 Song auf der Bühne.
Nein.
Eklig. Ja, es war schon eklig.
Dieser Penninger, dieser Shot, den wir quasi in unserer Tüten gehabt haben von unseren Dauerkarten, der hat mir auf alle Fälle gerettet, der hat mir auf alle Fälle Vieri gehaut und müsst viel mehr Blutwurzdringer Leute draußen.
Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben einen Flo Anfang des Jahres gefragt, du Schatzen, außer mir das Intro halten. Dann hat er erstmal tagelang nichts von sich hören lassen und irgendwann hat er gesagt, naja,
Dann hat er uns entblockiert.
wenn es morgens. Und dann kam man am Festival, sagen wir dann so, ja, aber Flo, du darfst schon vor uns dann was sagen. Und dann ist er schallend, lachend von dannen gezogen. Und ja, also
Schwachköpfe hat er, glaube ich, noch gesagt, oder? Schwachköpfe.
Ja. Und irgendwas, wir sehen uns in der Hölle.
Ja, genau.
Für was habe ich den einen Countdown eingerichtet, das Pfeifen?
Hat er nicht noch irgendjemand angespuckt? Ich weiß es nicht sicher, ich glaube schon.
Geschubst und angespuckt.
Ja, irgendwie sowas. Seppi, genau. Wer ist denn überhaupt? Dann hat er ihm einen Trainer gegeben von der Bühne.
Seitdem zieht er mir eigentlich nichts an, so, weil er mich direkt in den Netzhaut getroffen hat. Was auch immer ja, ist
es. Er ist ein brutaler Spucker.
Ja, jedenfalls haben wir mir ein grandioses Intro gehabt, dank dem Disclaimer, den der Seppi eben vorgelesen hat. Und wie so ein junges Rehkitz ist er da vorne gestanden und hat dann erst sich selbst vorgestellt, dann versucht, einen Podcast vorzustellen und dann den Disclaimer vorgelesen. Ich war so stolz auf die. Und als ich dann auf der Bühne gestanden bin, mit Mike und mit dem Kani, da habe ich mir gedacht, das ist das Hardline. Jetzt geht's los. Ersten Witz gerissen, keiner lacht.
Also ich muss aber, jetzt muss ich es nochmal sagen, ich habe es zwar in unserer, einer von unseren Recap-Folgen schon gesagt, der Sepp hat das so dermaßen souverän gemacht, ich war begeistert. Und dann habe ich mir noch gedacht, wisst ihr was, das kann einfach überhaupt nicht mehr besser werden, aber es war wirklich dann so, dass diese Dynamik bei uns auf der Bühne wieder so war, wie jetzt beieinander sitzen. Also hat mir selber auch taugt sogar, muss ich sagen, obwohl ich sehr skeptisch
war. Ja, das war echt stark. Ich habe euch, also für unsere Hörer, ich bin ja dann von der Bühne runtergegangen und habe ihnen zugeschaut, die drei Personen. Und es war wirklich cool. Also man muss es einmal loben, die drei. Haben es schön gemacht.
Das finde ich, find ich immer super, wenn man selber einen Podcast hat und dann im Podcast sich selbst dann auch nochmal hervorhebt in einem Filmfestival, dass ja das Intro von uns richtig stark war. Richtig stark.
Ja, jetzt haben wir langsam schon wieder am Ende der Folge, oder?
Ja. Ja, man muss halt noch dazu sagen, das Filmprogramm war scheiße. Unser Intro war Weltklasse. Ach. Aber ja. Die meisten sind eh nach unserem Intro gegangen. Da war dann eh nicht mehr viel los.
So ein Schmarrn. Ach, Kim, sei nicht so.
Da hab ich mich täuscht.
Ja, danach ist erstmal dann der Flo-Affe, hat dann ordentlich einen runtergerappt, mehr oder weniger. Dann hat wieder ein souveränes Intro abgeliefert. Und dann ist der losgegangen mit Brooklyn 45.
Dem ersten Teil des Director Spotlight, dem dieses Jahr der Ted Gagan gewidmet war.
My name is Ted Gagan. I am the centerpiece director at this year's Hardline Film Festival. And I am very excited to be hanging out with you on the Viva la Movolution podcast.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Ja, und ich muss sagen, Brooklyn 45 war ein ziemlich cooler Auftakt. Es geht um so Ende des Zweiten Weltkriegs stattfindendes Jahrs. Siljons. Wie nennt man das?
Siljons.
Siljanxe.
Siljanxe.
Ja, je nachdem wo. Also in Frankreich sagst du Siljons.
Mit ziemlich coolen Schauspielern und einem coolen Twist. Also, weiß nicht, wie er euch gefallen hat, aber ich habe mich zumindest sehr gut unterhalten gefühlt.
Ja, also war sehr minimalistisch. Es war wirklich nur die fünf handelnden Personen in einem Raum. Sehr dialoglastig. Es hätte sich ein wenig mehr rühren dürfen, meiner Meinung nach. Aber so vom ganzen Ding hat der passt. Die Schauspieler waren gut. Und ja, als Auftaktfilm, so wie der Flo allerweil sagt, der erste Film ist allerweil so den jeder ein wenig schauen kann, der nicht skach ist und Ding. Da hat jetzt Brooklyn 45 super eingepasst. Und ja, schön.
Da würde ich auch sagen, also schöner, bodenständiger Siljonsen-Film in der Nachkriegszeit. Und wie der Mike gerade sagt, also das Einstiegsfilm, wenn du ein paar Neulinge da hast, die noch nicht so schaurige Schäden drinnen sind, dann haust du ja nicht gleich vollgas die Latte ins Gesicht, sondern hast du einfach, oh, schon hin, das passt doch, und den schießt man mal das Hirn aus, okay, das vertragt man mal als nicht Geübter, aber wirst nicht gleich total überfahren, wie zum Beispiel dann mit Imo was danach. Was ich bei dem Film auch recht cool fand, dass, ich glaube, zu Mike habe ich dann gesagt, die Geisterhand, die rausgekommen ist, die ersten Effekte, das hat sich mich vorher an Ghostbusters erinnert, ja, an, die ersten zwei Ghostbusters-Effekte. Das fand ich ziemlich cool. Und ansonsten war die so mit ein, zwei Twists versehen. Ich fand Brooklyn 45 echt sehr gelungen. Zwar nicht an Ted Gagan sein bester von den drei, die wir gesehen haben.
Ja, finde ich auch.
Sein Zweitbester, da in dem Fall sagen. Wenn ihr Director Spotlight Ranking mitnehmen darf, dann sage ich jetzt gleich mal, Brooklyn 45 ist der zweitbeste Ted Gagan für mich gewesen in diesem, bei den drei, die wir gesehen haben.
Ja, bin ich dabei.
Also, ich habe ein paar gehört, die dann gesagt haben, Mensch, der Doc von Zurück in die Zukunft ist aber, der ist immer noch ziemlich jung und seine Ohren stehen aber jetzt irgendwie mehr voneinander ab. Also.
Das ist Bodyshaming, das möchte ich in diesem Podcast nicht haben.
Ja, was ist los mit den Leuten? Also furchtbar, dieses Publikum.
Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Ja. Ich darf halt auf der Bühne nicht Schwanz sagen, aber sie diffamieren gleich jeden, der körperlich ein bisschen anders ausschaut, wie der Seppi oder so. Aber, ne.
Aber tatsächlich war es gar nicht der Doc.
Ja, nein, war er nicht.
Gekrampf, verarsch mich.
Der Ezra Bussington war das. Und der hat es ja mindestens in zwei der Ted Gagan-Filme geschafft.
Ja, genauso wie der Larry Fessenden.
Ah, okay. Mhm. Weiß ich gar nicht, schau.
Der übrigens ein sehr verrücktes Bild hat auf IMDb.
Ja, ich glaube, das hat er auch insgesamt überall verbreitet. Aber wieder sind wir beim Bodyshaming. Gar nicht.
Aus. Warum? Ich habe nur gesagt, er hat ein verrücktes Bild. Ich habe nicht gesagt, er schaut verrückt aus. Oder hat verrückte, eigenartige Körpermerkmale.
Ich finde auch, jetzt sehe ich immer wieder von den körperlichen Merkmale ein bisschen weg, Freunde. Ich finde
langweilig,
dass der Film auch ohne dieses Geister- oder übernatürliche Element funktioniert hätte, weil er da schon verdammt wenig Schwerpunkt auf Horror und Übernatürliches legt und halt ganz viel auf sich auseinandersetzt mit dem Schrecken vom Krieg oder die Auswirkungen auf die Gesellschaft nach Kriegsende oder sowas in der Richtung.
Und deutschen Akzent.
Ja. Und die Charaktere untereinander haben auch ziemlich cool funktioniert, finde ich. Es war ziemlich dicht alles. Haben sie entsprechend weiterentwickelt im Film und dadurch war da immer so ein bisschen ein Knistern in der Luft. In eine Rolle nach haben sie im Laufe des Kammerspiels ein bisschen verändert. Es ist quasi nicht immer alles so gleich geblieben und deswegen hätte es auch, wie du schon sagst, ohne den Horror eigentlich auch gut funktionieren können.
Ich habe da ein bisschen so die Hundswut-Vibes die ganze Zeit drinnen gehabt. Mhm. Den haben wir der Seppi und ich gesehen. Und es war jetzt nicht die gleiche Thematik, aber irgendwie hat ist für mich das ähnliche Thema da mitgeschwungen mit dem, glaube ich, einfach blind, wo so der schaue ich lieber, dass man das ordentlich aufarbeitet und aufklärt, diese Thematik, oder wie gehe ich mit so etwas um in so einem kleinen Raum? Das habe ich auch die ganze Zeit dabei gehabt. Ja, und auf alle Fälle habe ich leichte Hundswut-Vibes dabei gehabt vor der Grundthematik her mit diesem, glaube ich, was man einfach irgendwie hinwirft und frisst es oder gehe ich selber nur ein bisschen der Sache auf den Grund. Das fand ich auch richtig cool. Und dann halt auch, ja, das Ende war krass konsequent, finde ich. Ohne jetzt so spoilern zu wollen, aber ich fand das Ende ziemlich krass konsequent, wo der Typ dann einfach sagt, okay, das müssen wir jetzt machen, weil sonst können wir nicht raussehen. Fertig.
Sagen wir mal, unabhängig davon, ob wir jetzt über das Ende reden oder nicht, ist die ganze Hintergrundgeschichte vor allem von dem Film krass. Sehr emotional. Und das hat uns ja der Ted groß und breit dann nochmal im Interview erklärt, was er wieder etwas ungeschickt von mir war, weil eigentlich habe ich ja gewusst, was für emotionale Geschichte dahinter steht und habe dann gedacht, ach Kim, das fragst du gleich mal und schaust, ob er wirklich so lange antwortet und dann ja, sind fast ein paar Tränen geflossen, das tat mir dann schon fast wieder leid. Ja, und das ist eigentlich nicht lustig.
Das müsst ihr wissen, der Corby hat einfach ein Händchen dafür, in normale, lustige, tolle Situationen Fragen zu stellen, die den Gegenüber völlig verstören. Sei es jetzt beim Ted Gagan, sei es jetzt beim Rodeln, sei es in der Disco mit dem Inhaber. Corby ist einfach ein toller Eisbrecher. Der Corby ist ein Eisbrecher.
Schon. Ja, das mit der Regisseure von Kill Your Lover, das ist ja auch ja. Wahnsinn. Erste Frage, wow, voll unpassend.
Da kommen wir später dazu. Okay, die haben es auch provoziert.
Ja, brutal.
Na, der Ted hat nämlich das Drehbuch oder das Skript zusammen mit seinem Vater geschrieben. Also er hat den ersten Pitch gemacht und dann hat er sich immer wieder mit seinem Bab austauscht, weil der eben auch Kriegsveteran war, wie der den Film vielleicht nur anders machen würde. Und an dem letzten Telefonat, wo dann sein Bab zu ihm gesagt hat, das ist jetzt perfekt und der Ted ihn da eigentlich dann dazu bewegen wollte, dass er dann an die Credits so steht, dass sie halt zusammen den Film gemacht haben und er gesagt hat, na, du, ich bin einfach nur froh, wenn ich den Film dann so, wie du ihn geschrieben hast, dann sehen darf. Und das war das letzte Telefonat mit seinem Papa, weil er dann gestorben ist.
Voll krass.
Dann hat er eben darum gekämpft, dass das Skript genau so, wie er das geschrieben hat, entsprechend veröffentlicht wird. Und Shudder hat ihm da die Möglichkeit gegeben, das zu machen. Und daher mit der Hintergrundinformation ist der Film eigentlich ein bisschen ein großartigerer Start dann zu diesem Hardline-Filmfestival.
Ja, weil man da sieht, wie viel Persönliches da in dem Film vom Regisseur drin steckt. Das finde ich immer krass.
Ja. Und auch mit Shudder, wir haben ja, weil es Shudder noch angesprochen ist, wir haben das war ja irgendwie so, als wäre das Festival von Shudder finanziert gewesen. So ungefähr jeder zweite Film war Shudder produziert.
Ja, die letzten Jahre war es immer Raven Banner.
Ja, genau. Und jetzt haben wir Shudder. Aber ja, gut, dass Shudder gibt bei den Amis. Die ermöglichen so kleine Regisseure, dass sie ihre Werke, Erstlingswerke und so weiter mit nicht zu minderwertigem Budget oft ausführen können. Also, gracias, Shudder. Ja. Aber kommt nicht auf die dumme Idee, dass euch bei Prime irgendwann mal den Shudder-Kanal abonniert, weil das sind ich weiß gar nicht, aber es sind ungefähr 6 Filme drin gewesen für 48 Euro im Monat.
Was?
Ja, also teilweise natürlich nicht, aber es waren, glaube ich, wirklich nicht mehrere Filme. Es war total witzig. Ich nur so, geil, Alter, Shudder, endlich. Kann ich die ganzen geilen Hami-Filme von den Amis anschauen. Und was ist drinnen gewesen? Was weiß ich, Insidious 2, irgend so, irgendeine Ion-Veröffentlichung von der und eine von Tiberius. Keine Ahnung, lauter Scheiß.
Eieiei.
Brooklyn 45, meine ich, hat ja auch Tiberius bei uns die Rechte. Da dürft ihr euch auf eine tolle Synchro freuen. Schaut's nicht im O-Ton noch.
Ja, gefährlich.
Vor allem im O-Ton kommt natürlich das rüber, der Akzent von der Christina, so, Gott, ich kann halt schon wieder keine Namen richtig aussprechen, Kleve.
Ja, die,
nur halt
nicht.
Nur halt nicht.
Hallo? Hallo? Ich kann auch einen von euch muten.
Dann mache ich aber das Jungs.
Ja, ist doch egal, auf jeden Fall, die haben einen coolen deutschen Dialekt.
Mit dem Ulia-Bord.
Das sage ich halt nichts mehr.
Ja, Ulia war es da ausnahmsweise nicht du, das war eine Freundin. Da ist Witcher 2 im Kino gelaufen und sie so, hey, was ist denn das für ein Film? Sag ich, welcher? Ja, der Ulia. Sag ich, welcher Ulia? Ja, der da unter dem steht. Und sag ich, also, du meinst also wirklich, Witcher heißt Ulia. Alles klar, Corby. Machen wir sie Jungse mit dem Ulia-Bord.
Also, bitte, bei manchen Namen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die nie und nimmer richtig aussprechen kann, halt dir einfach mal Klappe.
Das stimmt überhaupt nicht. Du hast einfach jeden Namen falsch aus. Dennis
das stimmt nicht.
Dennis wie Lilimö, oh, oder wie hast du gesagt?
Oh, leck, der war ja fast gestorben, wie die Folge.
Ja, das war's. Der Dennis, wo die Banausa hat auch gestorben, er bricht komplett zusammen, Dennis wie Lilimö.
Ich war draußen, bin spazieren gegangen, Leute waren um mich herum und ich war voll zum Lachen. Ich hab's ja noch nicht erklären können.
Ja.
Eisleisen. Ja, doch. Keine Ahnung, wie man die Leute mal ausspricht. Die stellen sich auch bei mir nicht vor, okay?
Ja, ich selber schön, wenn sie alle so bescheuert heißen, oder?
Ja, eben.
Ja, kann jeder nicht jeder so einen schönen Namen haben wie du, Rondo.
Ach, Kim, jetzt erzähl lieber was zu deinem Niveau passt. Erzähl, was über die Emo war.
Ja, das ist schön, weil genau so hat der Flo ja angekündigt, dass in jedem Festival ein Film dabei ist, der genau für mich gemacht ist. Und er hat gesagt, dieses Jahr ist es The Emo War. Und er hat nicht ganz Unrecht gehabt. Ich habe, es ist ein absoluter Trashfilm, der auf wahren Begebenheiten basiert, das muss man auch dazu sagen. 1932, glaube ich, war der Emu War in Australien. Nur haben sie in dem Film die Emus zur Wehr gesetzt. Und sind dann auch mit Maschinengewehren bewaffnet in den Krieg gegen die Australier gezogen und haben da Einheiten mit über 30.000 Mannen einfach da hingerafft und Kinder entführt und ja, echt kranker Scheiß. Völlig Banane der Film, CGI aus der Hölle, Witze oft so bescheuert, dass es nicht mehr aushältst, widerliche Scheiße mit drinnen, wie Emo-Königin, an der er ihren Nippel dann zuzelt wird. Da habe ich Luke Skywalker-Vibes gehabt aus Episode 8. Und wer mit so Trash was anfangen kann, ist da auf alle Fälle richtig gut beraten, sage ich mal, bis zur Mitte auf alle Fälle. In der zweiten Hälfte hat er für mich ein wenig nachlassen.
Du meinst, wo dann die Tochter-Vater-Vibes aufgekommen sind?
Ja, die waren zumindest bei der Wir sollten uns wärmen-Szene schon gut.
Oh Gott.
Seppi hat sich da an seinen Onkel und Weihnachten nicht gefühlt.
Mau!
Ich hat aber fast im Film seinen Trash-Charakter absprechen, weil das mehr, für mich war das mehr eine Spoof-Komödie als wie ein Trash-Film. Das war irgendwie so geil.
War das kein Drama für die?
Nein, das war eher nackte Kanone als wie ein Toxic Avenger. Das waren diese Gags, die waren so geil kalkuliert, vor allem dieser, wo sie an eine Ding durchbeißen, an eine Zyankali-Kapseln in die Zehen. Da war ja wohl gestorben, der Gag, der ist so, der war so gut gewesen.
Der ist echt super gewesen, aber ich habe in die Hose geschissen.
Aber es ist wirklich so, also die ersten, ich möchte sogar sagen, die zwei Drittel vom Film waren super und sehr lustig, erfüllen nur einige von unseren drei T's, mehr die fast noch anmerken.
Alle.
Aber am Schluss.
Alle. Mit großem Abstand.
Ja, das ist ein Triple Threat Vorreiter.
Ja, das stimmt. Das wird normalerweise auf der Blutehülle dann draufstehen. Prädikat besonders ja, Triple Threatig.
Da bist du fast am Ende vom Film und denkst du, oh, T haben sie jetzt echt einfach ausgelassen und dann, na, da ist es ja.
Endlich. Und dann immer so schön.
Ja. Aber wie gesagt, im letzten Drittel verliert er sich ein bisschen. Aber sonst wirklich ein sehr spaßiger Ende vor dem ersten Tag. Und dieser Trash, das Segment vom Festival, das wird ja jetzt ein fester Bestandteil, weil ja der Dominik, Grüße gehen raus, der Videot ist und kennt sich mit dem Genre oder mit dem Begriff Trashfilm brutal gut aus. Und dann haben sie gesagt, hey, er kriegt diesen einen Slot an irgendeinem Tag vom Festival. Und ich finde das super, ich befürworte das. Das war lustig.
Absolut, ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das gehört habe ich gedacht, dass die das extra für uns gemacht haben und der Dominik einfach uns ankündigt. Und das ist dann so das Trash-Segment aus dem Hardline. Na, aber die Emo hat bewiesen, nein, es geht nur mehr Trash.
Na, wir holt man schon die Waage, hätte ich gesagt.
Ach so.
Wir holt man schon die Waage.
Bei uns spielt mehr Drama.
Bei uns ist wesentlich mehr Drama, ja, und mehr Inzester.
Ja, fein mehr.
Ja, sagt der Seppi fein mehr, gell?
Ja.
Nein, ich bin da bei Mike dabei. Also ich finde das geil, dass man jetzt jedes Jahr auch noch so eine Trash-Kanone, weil vor allem mit dem Domi hast du, glaube ich, im Trash-Sektor, schau dir die ganze Sharknado-Scheiße oder allgemein diese High-Asylum-Kacke. Das ist halt irgendwann so taugespielt gewesen, dass sie halt einfach nicht mehr lustig waren. Teilweise nehmen sie sich ja sauber zu ernst, diese ganzen Gurken. Und mit dem Domi, glaube ich, ist da einer da, der weiß, worauf es ankommt, was er mit Emo jetzt bewiesen hat. Sei es jetzt ein Spoof oder Trash, Haarspalt 3 Mike, dem Glatzensepp.
Ist nicht.
Entschuldigung, habe ich nicht gewusst.
Das Ganze hat sich drüber zerrissen.
Ja, stimmt auch wieder. Da diskutieren sie ja noch krasser als über 9-11, ob das jetzt ein Spoof ist oder ob das ein Trashfilm ist.
Wie ist eigentlich die Emo-Königin an die Macht gekommen und so?
Das war sicher keine demokratische Wahl. Nein. Aber mit dem Domi, wie gesagt, ist das sicher einer da, der uns, glaube ich, jedes Jahr köstliche Ware servieren wird, was im Trash-Sektor abgeht.
Ich glaube auch.
Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und sie haben sie ja mit dem Kurzfilmblock, haben sie es ja auch geschafft, dass sie wirklich unterhaltsame Blöcke da jetzt reinbringen, obwohl es am Anfang ja, sag ich mal, so ein Testlauf war und jetzt hat sie es etabliert und macht Spaß und ist jetzt mehr ausverkauft, die Pumpsbude.
Ja, schon, das hättest du in den letzten 2 Jahren auch erleben dürfen.
Habe ich ja, zur Hälfte immer.
So mit Ohr am Ohr umgekehrt.
Man muss aber auch dazu sagen, jetzt wenn man sagt, das Ding war ausverkauft. Also wir haben ja behaupten, wir haben jetzt das zweite Jahr Medienpartner und jetzt auf einmal ist das Festl komplett ausverkauft. Also ich weiß ja nicht, wenn man eins und eins zusammenzählt, an wen liegt
keine
das,
Verbindung.
Dass das ausverkauft
keine
ist?
Keine Verbindung.
Halt nein, mal, sicher keine nicht an ihm. Nicht an Emo war.
Nicht an Emo war, es liegt an uns.
Vielleicht an meinem Bühnenoutfit.
Ja, vielleicht sollte man dann da auch noch mit erwähnen, dass, weil die zwei werden sie wahrscheinlich die Folge anhören und sie denken, Alter, die reden nicht über uns, was ist denn los mit denen, wir bringen uns jetzt um. Wir waren ja gar nicht allein an dem Festival, also wir haben ja nicht einen Seppi entführt, wir haben ja Notzbar mit dem führt und übers Festival hinweg, und das ist ja ein ganz wichtiges Element vom Hardline, so sind sie ja immer mehr geworden. Also von der Viva la Mufflusion Community waren ziemlich früh dieses Jahr da.
Ja, wirklich überraschend.
Bei der Frage, wie viel das uns kennen und wie viel das uns Ming, auch wenn die zweite Frage in der Regel mit weniger Händen beantwortet wird, sie waren aber mehr als beim letzten Jahr der Frage, gell?
Ja, also hat einer beide Arme kommen diesmal.
Ja, genau. Quasi. Erst die rechte Hand, dann hat er sie gestanden, dann hat er die linke schnell dazu. Du. Und der Mike hat gesagt, passt schon mit der einen.
Ja, die rechte. Was der Korbi eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir mir wieder neue Leute kennengelernt haben, und zwar die Bewegtbild-Banausen, die wir mir an dieser Stelle recht freundlich grüzen. Die haben sehr nette Kerls, die zwei. Ich hoffe, das wollte er hinaus.
Nein, Korbi wollte auf Franz und auf den Geitiboy raus.
Ja! Nein, wollte er nicht. Er wollte auf die Bewegtbild-Banausen hinaus.
Ja, ihr habt doch gesagt, die Blaubeer-Banausen waren auch da.
Ja. Keiner weiß, wie die heißen.
Doch, der Gess und der Dennis.
Genau. Mit denen haben wir eigentlich so das Festival die ganze Zeit verbracht und die waren sehr, sehr nett. Und
brauchen jetzt eine Liebe dank uns?
Ja, aber nein, nicht dank, du sagst immer dank uns, das ist dank dir. Du bist der, der die Leute die ganze Zeit zum Saufen animiert.
Ich bin einfach nur am Netzwerken.
Genau.
Hallo, oh, meinst du, dass es bei den ganzen Business-Leuten anders abläuft? Die saufen alle Whisky und koksen die ganze Zeit.
Auf jeden Fall, hört mal bei den Dingen, bei den Bewegtbild-Banausen-Reihe, diese zwei Hardline-Recap-Folgen, die gemacht haben, da wisst ihr dann ganz ungeschminkt damit von der anderen Seite, wie es mit dem Kanis ablaufen kann, wenn man da mal ein langes Wochenende mit dem unterwegs ist.
Was man da für körperliche Schäden nimmt.
Dennis und ich sind jetzt richtige Buddies.
Der hat genauso, der ist neben dir die ganze Zeit gesessen oder hat mit dir so viel Zeit verbracht, dass er dann mittlerweile auch schon einen Bandscheibenvorfall entwickelt hat. Also mit dir nicht so viel Zeit verbringen ist einfach tödlich.
Geistig und körperlich ist es nicht gesund.
Überhaupt nicht.
Aber den Bandscheibenvorfall hat er wegen was anderem.
Und vor allem, wenn wir dann gefragt werden, ja, und wo ist der Kani, dann, ja, wir brauchen Abstand.
Ja, wir wollen keinen Bandscheibenvorfall, hat es dann.
Den haben wir mal wieder da hinten beim anderen Podcast abgeliefert.
Sagst du mal, wie ich mich für echt drei Affen scham. Letztes Jahr habe ich mir zu den Filmfressen zu den geschmuckt, die sind jetzt in die Bewegtbildbanausen. Hoffentlich kommt das nächste Video jemand da, wo ich hin kann, weil es regt es mir auf.
Das ist mir das Geile. Ja, hast du von dir schon mal einen Podcast? Okay, nein, ich habe auch keinen Podcast. So. Und dann, wenn es dann da ist, dann hängt der die ganze Zeit im Ausschnitt drin und in der Arschgrunzen irgendwo hinter und möchte Aufmerksamkeit.
Nur Arschgrunzen. Dann wird die ganze Motorbuck gefahren.
Der Korbi hat natürlich auch recht, wenn man natürlich die nächsten Jungfrauen dabei kann, und zwar die Franzi, die darf man an der Stelle auch grüßen, und einen Guide natürlich.
Gatti Boy.
Auf alle Fälle war unser Stammtisch, den wir mit der Korbi im Biergarten, der war riesig am Schluss. Also da waren so viele Leute, und alle haben sich zu uns am Tisch gedruckt, weil es da am lustigsten war.
Ich wollte schon Eintritt verlangen.
Nächstes Jahr.
Wir brauchen größere Tische nächstes Jahr, das ist schon beamtlich.
Ja. Na, machen wir Open-Air-Folge zwischendurch.
Ich möchte gerne noch jemanden erwähnen, und zwar ist noch einer zu mir hergekommen während des Festivals. Ich weiß einen Namen nicht, der hat mir es gesagt, sie haben zu dritt gekommen, ein Riesentyp mit der Glatzen, der wollte mich zuerst einmal fragen, wo wir mir alle unsere T-Shirts kaufen. Dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er gesagt, ja, und er findet das voll cool, was wir machen und so mit dem Podcast, weil sie haben eine 3 Stunden oder 4 Stunden Anreise gehabt und die sind nur deswegen gekommen, weil sie es bei uns im Podcast gehört haben, wie cool Sadlein ist, und die haben sie dann da zusammen da und haben dann vom anderen End der Welt bis zum Hardline hergekommen, um eine geile Zeit zu haben. Und der hat sich dann noch vorgestellt bei mir und gesagt, hey, er findet unseren Schnack voll cool und er hört uns immer beim Staplerfon. Also wenn du das hörst, cool auf alle Fälle.
Du bist gemeint.
Ja, und ein Thomas. Das ist ein Hörer von den Bewegtbild-Brausen. Den haben wir auch gleich abgezogen, weil er hat nicht gewusst, dass es einen bayerischen Filmpodcast gibt. Dann habe ich gesagt, passt, dann kannst du jetzt etwas Gescheites hören, dann musst du nicht mehr die Berliner Schnauzkacke anhören.
Der Passauer ist das, oder?
Ja.
War das der Passauer?
Ja. Cooler Typ gehen.
Gut. Jetzt haben wir einen Haufen Like gegrüßt. Warum
ja, und Marcel Anus, Marcel Abiteri und Martin. Und Martin Servus und genau. Agnes und wie heißt es noch alle? Sabrina und Karin und Magda. Und, Servus, grüß dich, Abiteri.
So, hast du es jetzt?
Grüß dich und Servus.
Ja. Seppi, was war denn dann der grüne Abschluss am Donnerstag? Was haben wir denn da sonst noch so gemacht?
Keine Ahnung, was haben wir da gemacht?
Ich möchte lösen, ich saufe.
Ja, genau. Saufe. Das erklärt jetzt auch, warum ich es nicht mehr gewusst habe schon. Ja.
Wir haben die köstlichste Pizza dann noch gegessen, die wir um 3 Uhr in der Früh zum Hotel liefern hat lassen können. Wow, also ich habe noch nie sowas Ekelhaftes gegessen. Das war grandios widerlich.
Das war grausam, ja. Bei meiner Pizza haben sie offensichtlich Brokkoli und Tannenzapfen verwechselt. Das war hart unangenehm, da drauf zu beißen.
Sie war aber göttlich, weil das war ja, da hast du uns doch dann, als wir am Samstag um 5 in der Früh draußen
24 gesessen, Stunden später.
Hast du uns das Ding ja dann aus dem Fenster rausgegeben, die Reste, die von übrig waren. Also um die Zeit war es göttlich, diese Pizza.
Ja, ich brauche scheinbar noch ein bisschen einen Reifegrad.
Dass ja, kann sein, ich hätte einen Tag reifen können.
Ja, hat anscheinend wirklich braucht. Also das war beste Pizza aller Zeiten.
Wenn du eine Pizza kriegst von einem Italiener, vermeintlich, und machst den Karton auf und dann ist schon mehr so, dass die Pizza mit Käse überbacken ist, dann weißt du eigentlich schon, dass der Italiener eigentlich wahrscheinlich gar keiner ist oder der nicht weiß, was er da gerade da hat. Und genauso hat die Pizza dann auch geschmeckt. Also die ist wirklich unfassbar.
Vor allem so flächendeckend überbacken, dass du überhaupt nichts mehr gesehen hast, außer die komische Schicht da.
Ja, dann weißt du, dass der Italiener wahrscheinlich Shah Rukh Khan geheißen hat oder aus Indien kommt.
Also ich hätte vielleicht da umdenken sollen, als ich meine Pizza konfiguriert habe und dann da stand als Auswahl Zwiebeln und in Klammern frisch.
Und die sind nur bei den Zwiebeln.
Nur bei den Zwiebeln.
Die anderen Sachen hat nämlich von Haus aus nicht frisch.
Da ist sogar alt in Klammern gestanden.
Refurbished ist drauf gestanden.
Ja, bei mir, also ich sag's jetzt aber schuld, warst du mal nur länger in der Kinokneipe gewesen, dann hättest du die Pizza nicht essen müssen.
Ich stelle jetzt hier eine ganz tolle Frage, und zwar Kani. Wie hat er denn das Frühstück im Dock 1 geschmeckt?
Gar nicht. Das habe ich vor letztem Jahr noch gewusst, da habe ich gesagt, das friere ich erst gar nicht. Da gehe ich lieber Mittag zum Burger-Sepp neben der Kinokneipe und haben wir da einen geilen Quietschkäse-Burger.
So, sollte irgendjemand vom Doc 1 zuhören, also er hat selbstverständlich es nicht geschafft, dass er zum Frühstück kommt. Daher kam die Frage. Das Frühstück war wie immer hervorragend. Wir sind super. Ja sehr glücklich, dass wir im Doc 1 unterkommen dürfen. Und ihr uns nach wie vor da unterkommen lasst.
Das ist schon schön.
Von irgendjemandem habe ich gehört, dass die Putzfrauen angeblich sich lautstark über eins unserer Zimmer beschwert haben. Und ich
das glaube ich nicht.
Ja, wegen stinkenden Pizzakartons.
Das glaube ich nicht. Das hat irgendjemand erzählt.
Ich habe meine offensichtlich ausgeliefert.
Ich würde gerade sagen, also Sepp ist fein raus. Ich bin auch fein raus. Ich habe keine Pizza geholt. Jetzt waren noch Mike und Corby. Wie schaut es aus? Habt ihr eine Pizza mit Würstchen gehabt oder ein Würstchen nicht gegessen?
Ich habe alles gegessen.
Also ich habe meine gleich am ersten Tag ganz gegessen. Ja.
Ich habe jetzt wahrscheinlich unter die Matratzen eingeschoben.
Lieber seine Wichste.
Das sind ja frische Zwiebeln.
Ich kotze im Strahl, was ist das für ein Dreckslohn? Wo habt ihr da bestellt? Wissen wir das zufällig?
Keine Ahnung. Im besten Pizzaladen der Stadt, auf alle Fälle.
Die einzige Pizzeria, die um 2 abends bei dieser Lieferando-App noch aufgehört hat, also das könnt ihr euch dann einmal nachschauen, Regensburg, und dann gibt es um 2 in der Früh ein, ich will jetzt eine Pizza haben, dann haben um 2 Läden geöffnet. Die guten Sachen natürlich nicht, weil wer hat denn bis um 2 nach 2 in der Früh auf? Und dann könnt ihr das lesen. Pizza Fresh, Pizza Go, Pizza 1, 2, 3, irgendwie so ein Krampfhörnis.
Das wäre ja so eine geile Argumentation. Stell mir vor, beim Ausliefern, und dann sagt es, ist das so blöd, um 3 in der Früh, was glaubt ihr nicht, wer da offen hat?
Natürlich kriegt so einen Scheißweg.
Viel Glück.
Also wissen Sie doch ganz genau, da nimmt den ganzen Scheißtrick, den wir heute vor die Leute, die herumgegessen haben, übrig geblieben ist. Das wäre für eine alles sehr auf, dann brauchen sie ihn weggeschmeißen, wenn sie eine Rotze voll, die Vollidioten.
Dick mit Käse überbacken, scheiß der Hund drauf.
Ja, genau, eine fette Schicht Käse drüber und dann interessiert es keine Sau mehr, was drunter ist. Gut. Ich höre nichts Schlechtes auf alle Fälle.
Vielleicht dann zurück zum Hardline. Wir sind dann am Freitag frohen Mutes gen Kino gesteuert und haben dann mit dem ersten Film begonnen, und zwar Propriedade, auch genannt Property.
Property.
Proprietare.
Das ist immer schön mit einem bayerischen Akzent. Und Property haben wir ihm angeschaut, ein Property.
Ja, aus und Brasilien.
So? Und Kani, um was geht's in dem Film?
Ja, um so einen Clash Arm und Reich. Also wir haben da es geht recht cool los mit einer Handyaufnahme von einer Geiselnahme, nennen Sie jetzt einfach mal. Und schwenkt dann rüber auf diese Hauptdarstellerin, die damals in dieser Situation gefangen war und die ist halt seitdem total verstört, traut sich nicht mehr aus, möchte nicht einmal mehr, dass Tochter die Tür aufmacht, wenn sie einen Hund oder so reinlassen möchte und so. Und irgendwann, sie ist ja sehr geidig und der Mann ist auch sehr geidig und ihr Mann überredet dann, dass jetzt kommt jetzt vor mir aus auf unser Familiengut. Dann Szenenwechsel Familiengut, das soll verkauft werden und da soll ein Hotel gebaut werden und das taugt die Leute, die da gelebt und gearbeitet und das gehegt und gepflegt haben, überhaupt nicht. Sie sind ja noch sehr hoch verschuldet teilweise, anscheinend müssen die für das, dass sie dort arbeiten, aber horrende Mieten zahlen. Und dafür werden, glaube ich, einige Papiere einbehalten. Und der Typ, der dann sagt, ja, schaut, dass ihr eure Schulden noch zahlt, weil sonst kriegt ihr eure Papiere nicht und ohne Papiere kriegt ihr keine neue Arbeit. Das bringt die ganze Situation ein bisschen zum Hochkochen und eskaliert dann blutigst. Und dann wollen sie diese Arbeiter halt ein bisschen was von dem Haus rausholen und denken sie so, ja, okay, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt schauen wir nur, dass wir uns Papiere finden, Kohle, alles, was wir zu Geld machen können. Gerade zu dem Moment kommt dieses Pärchen ins Haus rein, wo es wieder nicht so förderlich ist zur Beruhigung oder Deeskalation der Situation, wo sie der Herr spüren muss, am Augen und ein bisschen im Kiefer. ja, und dann eskaliert es ein, so eine Art, ich würde es fast Kammerspiel nennen, weil zumindest für die Frau wird es ein Kammerspiel, weil sie verbunkert sich dann in ihrem Auto. Und die Meute da draußen, bei der halt dann eine ganz verrückte Gruppendynamik irgendwie entsteht, weil du hast halt so die Leute, die das alles ein bisschen steuern, du hast die Leute, die einfach nur eskalieren, du hast die Leute, denen es eigentlich vollkommen wurscht ist, die einfach ein bisschen was abziehen wollen. Aber am Ende entsteht eben so eine ganz komische Gruppendynamik, dass sie auch vor den Schlimmsten nicht zurückschrecken.
Die einfach ein bisschen was abziehen wollen.
Ja, da ist doch die eine Tante, die ganze Zeit rumwammelt und sie irgendwelche Kleider anzieht gerade und denkt sich so, hey cool, da ist ein Ring, da ist ein Kleidel, sowas Schönes habe ich noch nie gesehen, das nehme ich jetzt mit.
Kennt doch jeder. Kennt doch jeder Klassiker, aus der Familie.
Klassiker, ja. Ein bisschen plündern halt.
Tante Erna, kennt doch jeder.
Ja, eben.
Magda hat den Film aber schon angekündigt, quasi, dass das jetzt halt so harte Kost zum Freitagmittag wird, das Geschenk an die Dauerkartenbesitzer. Und wie gesagt, sie hat schon gesagt, dass das jetzt kein Spaß wird und dass es ein ziemlich bedrückendes Ding ist. Und da muss ich auf alle Fälle recht geben.
Ah, der war unangenehm.
Ein Spaß war das nicht.
Schön ist das nicht.
Das ist wirklich, wie der Kani sagt, es war also eine Gewaltspirale, die dann immer mehr eskaliert. Und wo man dann auch sagt, ja, wieso jetzt das denn ausgeht, die Fronten dann so dermaßen verhärtet, was so jetzt da gibt es eigentlich kein Rauskommen mehr für die Parteien, ohne dass irgendein Blutzoll zahlt wird. Und ja, und ich finde auch für diesen geringen Platz, den der Film einnimmt, durch dieses Kammerspielartige, ist er trotzdem brutal kreativ, finde ich, wie er mit dem Ganzen umgeht. Und man kann in dem Film auch nicht, man kann nicht sagen, die einen sind Base oder die anderen sind Base. Jeder liefert irgendeinen Scheiß ab. Jeder macht irgendwas, wo man sagt, ja, mit dem kann man sich nicht identifizieren oder auch wieder schon. Und man kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Und ich finde das cool. Also es war, der Property war einer von meinen Top 3 Filme vom Festival.
Aber ich würde jetzt schon fast sagen, dass ich, also ich, da bin ich da nicht ganz deiner Meinung, also ich finde zwar schon, dass man sie mit beiden Seiten identifizieren kann, aber ich bin schon der Meinung, dass man sagen kann, der Mob ist in dem Fall der Böse, auch wenn er aus ja, Leid heraus, also, du spinnst da natürlich.
Du kannst das schon sagen, aber es ist verkehrt.
Natürlich handelt er aus Verzweiflung und so.
Voll, aber, was meckst du denn da noch?
Aber halt, ja, das, was er halt macht, macht er halt letztendlich schon zu, die Besen, finde ich.
Das heißt, es gibt zwei Kandidaten, die übertreiben den ganzen Spaß ein bisschen und deswegen werden die anderen mit einzogen, sagen wir mal eher so.
Ja, aber man darf aber dann schon hinter ein Zwicker vor Leuten und die dann abhacken. Also,
die haben auch die anderen abgehackt.
Ja.
Das war völlig unnötig. Und
also, nein, das war nicht unnötig. Was ist denn los?
Die hat das da müssen. Jeder kennt das doch schon mal aus der Familie.
Wahnsinn.
Wenn der kleine Benny sie wieder, wenn er zu früh beim Sprühen am Auto umeinander gereiht hat und dann steckt der Arm drin und die Tür geht nicht auf.
Da kommt die rostige Machete zum Einsatz.
Bei uns ist das nicht so, weil wir kriegen nicht so viele Kinder. Wir müssen ein bisschen besser aufpassen.
Achso, okay.
Wahnsinn.
Nein, ich hätte schon gesagt, da sind ein paar, wie der Seppi sagt, ein paar dabei, die haben so richtig Bock irgendwie drauf, da jetzt zum Eskalieren. Und deswegen hätte ich jetzt denen schon auch irgendwie, auch wenn ich es nachvollziehen kann, also da bin ich auch bei dir, dass ich sage, ich kann es nachvollziehen, warum sie so ausflippen, weil sie halt völlig verzweifelt sind natürlich, weil sie verlieren ihr Heim, sie verlieren ihre Arbeit, sie wissen nicht, wohin damit. Aber es rechtfertigt halt nicht mehrfachen Mord.
Doch.
Im Wohlstoffer Moos schon. Im Wohlstoffer Moos schon.
Geil, ja. Doch. Also ich wollte jetzt sagen, wegen der Top 3, also tatsächlich ist Property mein persönliches Highlight aus dem Festival. Es ist wieder mal ein sehr, sehr, sehr bedrückender Film, wo es am Ende dann da sitzt und dir denkst, oh leck, what the fuck, was habe ich da eigentlich jetzt gerade gesehen? Und die ganze Prämisse mit dem Auto und also ich weiß es tatsächlich nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist tatsächlich möglich, ein Auto so zu panzern. Aber das ist halt mega spannend. Was ist Papamobil, ist also gepanzert.
Ja, Logo. Spätestens seit Johannes Paul II., oder?
Aber ich sehe das jetzt an der Stelle, also man kann gut über diesen Film diskutieren. Er hat viele verschiedene Ebenen und Ansichten, die man teilen kann oder auch nicht. Also cooles Ding. Bleibt da nachhaltig im Gedächtnis.
Ja, dieser volle Fall.
Ich finde, er hätte 10 Minuten weniger dauern dürfen, finde ich. Hat er, also jetzt, das ist dann so ein Nörgeln auf hohem Niveau, leichte Leerlaufstellen drinnen gehabt, die ich nicht unbedingt braucht hätte. Aber ansonsten kann ich den auch uneingeschränkt empfehlen, wenn man wirklich mal absolut unangenehm gefordert werden mich.
Da haben wir andere Kandidaten, die wegen kürzer sind, erfunden. Aber da kommen wir gleich dazu.
Meinst du meinen Schwanz?
Dann ist er weg. Was soll das?
Ja, stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder.
Ja.
Lass mich in Ruhe. Mikropenis ist eine Behinderung, du Penner.
Ja, jedenfalls hat man sie danach dann gleich wieder stärken können mit ein paar Bierchen, ein paar Gesprächen und dann ging es sofort weiter zu
Hast
dem
du
nächsten.
Schon wieder Bier gesuffen?
Zu den, nee, also,
Schwein.
Alle waren bis um 5 Uhr in der Früh fort. Das müsst ihr dir vorstellen können. Andere haben alle in der Früh Pizza gefressen.
Gehässel hofft wahrscheinlich eher.
Ja, aber sind meine Bestkorbi, Wir sind doch um 11 Uhr dann ins Festl gegangen. Da waren die Österreicher von Black Lava schon da und dann ist doch der Kasten Bier schon abgebrochen worden. Also es ist doch schon viel früher gesoffen worden.
Wir ja, ich habe mir doch gedacht, ich nehme einen extra Kasten Bier mit und gehe mit einem ganzen Kasten wieder heim. Also der muss ja irgendwo mal so angerissen und verbraucht werden.
Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, warum hast du diesen Kasten dabei? Ich habe nie eine halbe davon gesehen.
Auch da wieder.
Also, bis jetzt mal eine von dir hinstellen können.
An alle Hörer, ihr werdet jetzt absolut überrascht sein, aber wir haben einen Kani meistens nicht so oft gesehen.
Ja, wir waren mal zum Film schauen da, oder? Da werde ich nicht mit dir draußen beim Ratschen stehen.
Okay, also später machen wir noch eine Auswertung, wie viele Filme du tatsächlich gesehen hast.
Alle?
Auf dem Plan.
Ja, toll, im Nachgang noch.
Du hast nicht gesagt, wann.
Ja, ja, okay. Life as Sile, würde ich sagen. Life as Sile, einen englischen Titel habe ich schon wieder vergessen.
Irgendwas mit Ashes war das.
Hat's einen englischen Titel?
Okay.
Ja, genau. The Last Ashes.
Mein Name ist Loïc Tanson, ich bin Drehbuchautor und Regisseur des Films Life as Sile, ein luxemburgischer Neo-Western. Und vielen Dank für die Einladung und zum Zuhören bei Viva la Movilusion.
Ein Neon-Western, habe ich mal sagen lassen, mit einer weiblichen Heldin, die ja, sie da drin definitiv nichts gefallen lässt und man sagen kann, mit mindestens einem Film im Film. Und zwar das komplette Intro. Ist ja eigentlich ein eigenständiger Kurzfilm, kann man sagen.
Ja, ziemlich, ziemlich übel. Ziemlich intensives Intro, fand ich. Also mit krasse Beutel, auch wenn sie jetzt nicht voll draufgehalten haben, aber da waren da Szenen dabei.
Oh, da war das mit dem Burm, oder?
Ja.
Leck mich am Arsch, das war so widerlich. Ja. Und vor allem, ja. Weil du denkst, jetzt halt, hör auf, dass du auf den Burm einschluckst und dann kommt das nächste Bestraf hin. Da denk ich mir, das ist ein scheiß Ernst, das kannst du nicht und dann nochmal drauf einschlucken. Oh, komm mal auf.
Ja, also Kinder haben sie in dem Film nicht weggeschenkt. Also, meine liebe Frau, ich habe da in einem Interview mich gefragt, wie der Film oder die Gewalt gegen Kinder da nochmal, oder ob das irgendein Medienecho hervorgerufen hat, irgendwo auch bei Erna oder ob er irgendwas mitgekriegt hat, weil das schon sehr. Jetzt nicht explizit war, die haben nicht nie wirklich drauf gehalten, aber das, was du gesehen hast, das hat auf alle Fälle voll gelangt.
Ja, das hat definitiv gelangt.
Auf jeden Fall ziemlich geiler Einstieg, weil er fängt in Schwarz-Weiß an, in einem abgeschnittenen Format.
4:3, oder?
4:3, sage ich.
Ja, genau.
Und nachdem dann die Kindheitssequenz vorbei ist, wo man auch sagen muss, man weiß am Anfang nicht so ganz, was soll das eigentlich, weil das Mädel so eine Holzmaske aufhat von einer Baumrinde. Hat voll geil creepy ausgeschaut.
Die müssen ja alle Mädel aufhaben, oder? Bei denen in dem Kauf.
Das ist ein komisches
Jungfrauen-Dorf.
Welchem Zeitalter hat der eigentlich gespielt?
1838.
1838.
Ja, 1838 war das.
Ja, und das war, spielt er in so einem Dorf, das so ein bisschen seine eigenen Regeln aufstellt und die kriegt man halt dann nach im Film so ein bisschen mit. Aber das wirkt teilweise schon, ist es sehr befremdlich, was man da so mitkriegt. Und dann heutzutage wahrscheinlich so nicht mehr durchgehen. Auch im Rottal nicht.
Das war schon sektenmäßig, was da abgegangen ist.
Ja, ziemlich.
Stimmt, wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt, wo der Film eigentlich spielt, und zwar in Luxemburg. Tatsächlich kommt aus Luxemburg einmal ein Film raus. Wer hätte das gedacht? Und in der zweiten Hälfte oder sagen wir mal nach dem Intro sieht man dann auch, in was für einer Hammerqualität das abgeliefert worden ist. Also ich habe dann zu dem Regisseur gesagt, es hat mir die ganze Zeit an so eine Mischung aus Dark und Game of Thrones erinnert, wo er dann gesagt hat, boah, das ist freudenvoll, aber er hat Dark noch nie gesehen.
Aber anscheinend war ihm der Name geläufig, darum hat er gewusst, das ist ein Kompliment.
Ja, Game of Thrones hat er zumindest als Kompliment wahrgenommen, ja.
Gut, das hätte man so gedacht, ist immer uns ein bisschen an Brandl erinnert, weil der einmal so schöne Kulissen hat.
Brandlbürger. Die waren auch, da war auch fast die ganze Sippschaft vertreten, diesmal, gell?
Ja, schon.
Grüße an Kind und an Monique. Aber die Qualität, die fand ich auch überragend, wie du gerade gesagt hast. Also das Ding hat ausgeschaut, als war das, was man sieht, für eine Triple-A-Produktion. Das hat so eine Qualität gehabt, irre.
Ja. Kannst du so überall in jedes Kino einstecken?
Voll.
Kennst du so eine Situation, wenn man einen Regisseur fragt, ob er mal seinen Film kurz vorstellen darf oder kann, und dann erklärt er, es ist ein Neon-Western und du denkst die ganze Zeit, was ist ein Neon-Western?
Ja, Life is Neon. Das heißt Neo.
Neo, okay.
Das ist, wenn es bei den Westerns Jonksen machen.
Und was ist ein Neo-Western?
Da muss dann Dennis Villeneuve in die Fremde.
Aber der ist jetzt momentan in Urlaub auf einer Eisel.
Auf einer Eisel, ja.
Mit schwierig.
Edzard, wie kann man denn das erklären? Da gibt es bestimmt jetzt ein paar Hörer, die denken sich, Gott sei Dank hat er gefragt.
Neo-Western ist einfach, da jetzt sagen in die Richtung moderner Western.
Ah.
Weil es ja nicht direkt ein Western ist. Klangt das für dich?
Ja, für mich
das
schon.
Das ist ein, ja, in dem Fall kann man auch nicht sagen ein modernes Setting, aber es ist halt schon.
Moderner Rare.
Und diese Western-Elemente, die kommen schon raus, vor allem ja, im ersten Drittel, aber dann fällt das für mich eigentlich total flach, weil diese Tante, die da in das Dorf zurückkommt, die sich da rächen möchte, deren ihr Rachefeldzug ist dermaßen schwachbrüstig, dass der Rauch davor geht. Also die ganze Zeit möchtest du sagen, hey, Frau, du möchtest doch da jetzt ein paar Leute abracken, du möchtest doch jetzt da noch ein paar ihre gerechten Strafe zuführen, du möchtest doch Rache ausüben, mach halt dann einmal, aber was tut's? Sie steht umeinander, sie macht ein bisschen Handmaiden's Tale und ratscht ein bisschen. Also ab der zweiten Hälfte hat er sie für mich unglaublich gezogen, weil nichts mehr vorangeht.
Du hast aber schon mitgekriegt, dass sie schon ein paar gerecht hat, oder?
Ja, ein paar. Und das war so geil. Das war wirklich so, wenn du dann gesehen hast, wie in so einem wirklich so einer alten Spaghetti-Western, du siehst dann, okay, jetzt kommt der Bese, der hat ihr in der Kindheit was Odo. Zack, zoom auf sein Gesicht. Und dann irgendeine Musik dazu. Dann, oder auch die Szene, wo sie aufgehängt wird, die ist 1:1 aus Spiel mir das Lied vom Tod. Also er hat wirklich diese Anspielungen 1:1 drin. Na gut, nicht 1:1, aber dass man jetzt sagt, okay, man kennt, wo er herkommt und was er geil findet. Nur diese Spielereien, die spart er sich dann komplett und dann wird das Ganze so dermaßen dialoglastig, dass er mich verloren hat. Und dann habe ich mir noch gedacht, weißt du was, am Schluss kommt jetzt dieser Payoff. Und jetzt geht's dann so richtig rund und sie zeigt jetzt halt jedem, wo sie ihren Most hält. Aber sie zeigt das überhaupt nicht. Also sie tänzelt da rum und dann schwanzelt sie umeinander und dann liegt einer eh schon am Boden und muss dann umeinander zahnen am Boden, statt dass ich ihm jetzt endlich seinen Shell überhau oder sowas. Und halt, oh, wenn ich selber schon in den Film einschreien möchte und sage, jetzt mach halt endlich irgendwas.
Ja, das wird doch jetzt aber gepay oft. Der einen Typ hat das Messer ins Maul reingestopft. Ja, okay, den anderen Typen wollte sie da noch aufhängen.
Ja, wo jetzt aufhängen? Den hat sie über den Marktplatz hat's nicht geschleift, 2,5 Kilometer.
Also, ja, du Krampfhelm.
Es war schade, weil der Film so stark angefangen hat und hat dann für mich so stark nachgelassen. Es tut mir leid.
Also, ich fand
das kannst super. Du die Sachen von Mike ausschneiden, weil die richtig dumm waren?
Bitte gern. Und er ist ja auch eingereicht worden für den Oscar letztes Jahr, glaube ich, für Luxemburg. Und kann ich auch verstehen, weil er wirklich super, super schön ausschaut. Und ich habe mich wirklich verloren in dieser ersten Filmhälfte. Ich habe mir gedacht, wow, leck, Film, mach weiter so und du wirst mein Highlight vom Festival. Nur leider hat er mich dann verloren. Es tut mir leid.
Ja, Laufzeit von 125 Minuten.
Ja, das ist ein Fall, wo ich sage, 15 Minuten weniger, dann haut das Ding immer nur hier.
Ich habe mir gedacht, das wäre so eine richtig geile Miniserie. Das so neben Dark und Game of Thrones in der Mitte. Einfach so.
Vielleicht können wir nur eine.
Kino. Ja, er trat tatsächlich ja momentan eine Serie, aber nicht um die Welt von Life of Style. Aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr gut und toll gemacht. Auch ein sehr sympathischer Regisseur. Und ja, ich habe jetzt erklärt, was ein Neo-Western ist.
Wirklich einen widerlichen Bösewicht, sage ich mal, dieser Graf oder wie der Typ geheißen hat.
Ja, die ganze Sippschaft da.
Ja, erst einmal die ganze Sippschaft total widerlich und er auch. Und dann werden jetzt ein Buben dann auch noch, und dann lässt er den Fies waschen und Pisse wegtragen. Und also wirklich so, was ist eigentlich los? Warum dann das alle? Warum bringen die nicht einfach um?
Schlimme Leid, lauter schlimme Leid.
Ja, auf jeden Fall auch eins meiner Highlights von dem Festival. Und man muss sagen, ein fast deutscher Beitrag. Also zumindest hat man ja ein paar deutsche Sätze auch verstanden, zumindest dann, wenn es ins Gebet ging. Aber ja, so haben wir ja tatsächlich langspielfilmtechnisch keinen einzigen deutschen Beitrag dieses Jahr gehabt.
Nope.
Leider.
Nope.
Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich eventuell auch im Interview wieder in ein Fettnäpfchen getreten bin.
Du hast Anlauf genommen, bist dreimal oder viermal eingesprungen. Und dann wird nichts mehr drin, warst du wieder eingeschüttet und bist nochmal eingesprungen ins Fettnäpfchen. Ja.
So war das irgendwie. Du hast geschrien, I'm Johnny Knoxville, welcome to Jackass. Und hast dich dann voll eingeschmissen in das Ding.
So ein Krampf.
Das Herz ist jetzt dann alle selber.
Ja, das Herz wirklich alle selber. Ja. Normal bin ich prädestiniert für sowas, aber der Korbi hat mich würdig vertreten.
Ja, ja.
Hi, I'm Alex Austin.
And I'm Keir Seward.
And we are the directors, producers, writers, and Keir is the editor of the film Kill Your Lover.
We're super excited to be on Viva la Movie Lucien.
So, what was the idea behind Kill Your Lover? Do you wanted to produce a porn or a slasher?
Definitely not a porn.
Ja, es tut mir leid, also Entschuldigung, aber in dem Film, wann haben die Leute mal was? Oh, eigentlich nie. Und die ersten 30 Minuten geht es nur ums Rumgevögele. Es ist, man merkt so, wenn man einfach mit lauter Fremden in einem Kino ist und Kani die Hosen auch anlässt.
Rumdumm, hörst du vor mir.
Wie es immer unbehaglicher geworden ist, weil die Leute anscheinend nicht so richtig wissen, wie sie jetzt darauf reagieren sollen, dass zwei die ganze Zeit einfach nur miteinander fegeln.
Corby hat sich so gefühlt wie mit 12, wenn er sich im Film schaut, dann ist es OS 16 im Film und seine Eltern kommen ins Wohnzimmer. Und er steht ohne Hosen am Wichsen vor dem Fernseher und denkt sich, fuck, jetzt haben sie ihn erwischt.
Mit 12?
Du, das braucht es oftmals gar nicht. Das ist an sich schon peinlich, wenn du einen Film schaust und dann gerade kommt einer, bei der einer steht.
Und dann sitzt du geil da auf der Couch und du sollst jetzt gerade nicht hinschauen.
Oder sagst du, oh, ich muss schnell ein bisschen.
Ja, genau. Gehst in der Hocke davor, dass du das Hosenzeit nicht siehst.
Ah, leck, da habe ich irgendein Spiel auf der Playstation gespielt und Jesse hat es geschafft, dass sie in jeder Szene, wo der Protagonist gerade Sex hat, reinkommen ist. Cyberpunk. Und vor allem, wenn du das nicht weißt, dass es jetzt gerade einfach nur ein Cutscene ist, da fragst du dir echt, was machst du da gerade?
Krankes Schwein.
Ja.
Haben wir mir jetzt eigentlich schon gesagt, wie der Film heißt, zu dem das ganze Kino masturbiert hat, scheinbar.
Kill Your Lover war das.
Genau, Kill Your Lover. Nach dem Film war der Kinosaal auch Jackson Pollock gemeldet.
Das Ganze vielleicht einmal ein bisschen aufzuklären, was in dem Film überhaupt gegangen ist. Das war quasi. Ja, im Endeffekt geht es quasi um eine Beziehung, die nicht so ganz rund läuft. Und die zwei Hauptbeteiligten finden dann also ein bisschen aus, dass das durchaus schmerzhaft sein kann, so eine toxische Beziehung zu führen. Und das wird da ziemlich visualisiert, wie es denen dann geht.
Der innere Schmerz wird nach außen visualisiert, kannst du eigentlich sagen.
Genau,
so finde ich so, dass sie. Also am Anfang geht es ja nicht nur ums Bumsen, wie der Korbi gemeint hat, sondern der Anfang visualisiert er eher so diese Verliebtheitsphase.
Naja.
Ja, in der Zeit wird halt, das weiß doch jeder von uns, oder? Die ersten eineinhalb Stunden, wo man sich kennt, fickt man nur. Und danach ist halt dann nichts mehr.
Eineinhalb Stunden?
Dann ist nichts mehr. Dann.
Na, wow. Dann ist Kann tote Hose nochmal.
Ziemlich Trockenzeit.
Wow.
Na, jeder kennt das, Kani, jeder.
Natürlich, schreibt es in die Kommentare, wie lange es bei euch dauert hat. Und sie macht da irgendwie, wenn es im Film irgendwie so durch zwei Teils, weil du hast, der dauert 74 Minuten, sagen wir mal, jetzt einen Abspann ab, da bist du irgendwo bei knappe 70. Und dann ist der Film eigentlich ziemlich genauso auf diese zwei Phasen aufteilt, in diese Verliebtheitsphase, wo alles durch eine rosa Brille angeschaut wird und es ist halt dann, es ist alles schön, es ist alles lustig und toll, man ist verliebt, man vögelt den ganzen Tag rum. Und dann kommt so diese zweite Phase, in der sie eigentlich schon länger mit dem Schluss machen möchte, aber nicht weiß, oder wie es halt oft so ist in solchen Situationen, wann ist der beste Moment dazu, dass sie dem anderen das Herz bricht. Und ja, er reagiert da dann relativ krank drauf.
Sie?
Er.
Ich hab den ganz anders in Erinnerung, wenn ich da mal kurz eingeredet habe. Für mich war der ganze Film eine Rückblende. Da war überhaupt nichts in Hälften aufgeteilt. Das war die ganze Zeit Rückblende.
Nein, das war die Rückblende in diese Verliebtheitsphase.
Genau.
Wo ja, man so hat ja ungefähr nach einer Viertelstunde war die Story ja schon klar. Man hat ja gewusst,
genau,
was
aber
passiert.
Hat er trotzdem, und
dann hat er aber immer noch weiter Rückblenden erzählt und das hat sich durch den ganzen Film gezogen.
Ja,
das war so sein großes Problem.
Ja, schon, aber es ist ja immer wieder in die Gegenwart gesprungen.
Das meine ich damit, dass da so zwei Hälften sind. Weißt du, also so die Vergangenheit erzählt von dieser Verliebtheitsphase.
Also, für mich hat sich das also so gehört, dass weil der Film in der ersten Hälfte war jetzt nur um die Verliebtheit gegangen und in der zweiten Hälfte dann
nicht. Ich meine keinen direkten Cut, sondern ich hätte jetzt gesagt, die teilen ja in zwei Sachen auf und zwar in diese laufende Beziehung von oberverliebt und dann immer schon so leichte Dinge verteilt mit, okay, da sagst du schon mal, da ist irgendwas im Argen. Da passt es vielleicht auch nicht so ganz, aber man lächelt halt noch drüber. Wie es ja geil visualisiert war mit dem Foto, wo sie so grinst. Und wenn du dann die Hintergrundgeschichte zu dem Foto erfahren hast, wo es eigentlich überhaupt nichts mehr zum Lachen gibt in dieser Sache, aber sie macht halt gute Miene zum bösen Spiel. Und dann diese andere Hälfte, in der halt dann ganz offensichtlich gezeigt wird, wie sie der ganze Schmerz, sag ich jetzt mal, nach außen in Form von dieser komischen Infektion drang hat. So hätte ich ihn jetzt halt aufteilt.
Falls ihr euch fragt, warum ist denn der Film eigentlich ins Hardline gekommen? Also es gibt mindestens eine Stelle, da hat das ganze Kino applaudiert und das war nicht der Schluss, sondern es war eine der Szenen, wo ein Externer mit in diese Teufelsspirale gezogen wurde und eventuell dabei etwas von seinem Haupt verloren hat.
Das war der Mortal Kombat Kill, hat er es genannt, der Regisseur, gell?
Ja. Das war echt ein richtiger Fatality.
Hat er einen Schinner-Applaus gegeben im Kino, das war super.
Ja, der war richtig schön gemacht.
Aber wir haben auch wieder Kammerspiel, gell? Also das mit dem Kammerspiel zieht sich ja wegen so durch, gell?
Das war in dem Hardline und das habe ich halt auch schon gedacht. Sehr viel Kammern.
Ja, sehr viel Kammern. Wie hat denn eigentlich der Body-Horror-Part gefallen? Wart ihr befriedigt von dem Ganzen und sagt, hey, diese schwarzen Linien, das war genug oder hättest du es gerne noch mehr Gatzerei gesehen? Jetzt nicht in puncto Gewalt, sondern mehr so Körpertransformation.
Ja, ich finde ganz ehrlich so gut, dass der Body-Part-Horror, dass die Splatter-Szenen und so weiter einfach nur da waren, da so da waren, die hätte der Film gar nicht gebraucht. Um zum Funktionieren, ehrlich gesagt.
Haben wir schon wieder so weit?
Ja. Also ich fand, dass das ein bisschen das Problem war von dem Body Horror, dass vor allem, wenn das ausgleicht war, wenn es wirklich hell war, dann hat das ausgeschaut, als hätte ein Besucher geschlafen und ist mit dem Edding angemalt worden. Das hat im Dunkeln, hat das voll geil ausgeschaut, zum Beispiel in der Badwanne, das Ding, wenn er da anpickt und so weiter, fand ich das voll geil. Aber sobald es heller war, ist das Ding so, oh, Edding. Aber also ich hätte auch entweder überhaupt keinen Horror in dieser Form mehr drinnen braucht, weil der Film völlig auf seiner Beziehungsebene funktioniert hat. Aber für das, dass sie es eingebaut haben, war es mir dann erzwingend. Dafür hätte ich dann gern mehr drinnen gehabt.
Also ich fand den Kontrast schon gut, aber ich hätte auch am Ende lieber mehr wollen. Also dass er vielleicht dann sich nochmal wirklich in irgendein so ein richtig krasses Viech verwandelt oder so und dann beide bis zum Tod gegeneinander kämpfen.
Das war gut gewesen.
So war es halt dann irgendwann lame, weil er hat sich halt dann auch nicht mehr bewegt.
Ja, was man jetzt aber so kein Herz mehr hat.
Aber wenn man jetzt sagt, der Film ist wirklich auch das Erstlingswerk oder der erste Langspielfilm von dem Regie-Duo, der Alex und ein Keir, muss man echt sagen, für das Erstlingswerk cool. Und auch wenn du sagst, für dieses geringe Budget waren die Effekte auch okay. Nur, wie gesagt, ich hätte einfach für das, dass eben als Body-Horror vorab beworben worden ist, habe ich mir gedacht, ja, das könnte jetzt eine richtige schleimige Gatzerei werden und da hält er sich dann doch ein wenig zurück. Und es ist wirklich so, ich kann mir das wirklich auch vorstellen, wenn es jetzt das weglässt, diese Visualisierung von diesem schlechten Vibes zwischen den zwei und lässt, dass er so aufeinander losgeht, dann hätte es, glaube ich, so auch noch funktioniert. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, es hätte sogar besser funktioniert. Man muss ja sagen, Flo, jetzt weiß ich nicht, wer den Klappentext da in einem Buch drin geschrieben hat, aber die Fliege ist ein bisschen hochgestochen gewesen für diesen Film.
War das der? Der Fliegereferenz.
Ja, genau. Mhm. Hat er die Messlatte schon sehr hoch gesetzt.
Ansonsten er meinte die Liebesgeschichte.
Ja, stimmt. Ja. Ansonsten fand ich aber, vor allem geschichtlich fand ich es halt ziemlich cool, weil das echt so ein Thema ist. Es ist ja allgegenwärtig. Jeder kennt irgendjemanden, sage ich mal, der in einer Beziehung festgesteckt ist oder feststeckt, wo man genau weiß, es passt doch nicht bei euch. Es zwei habt null Harmonie zueinander. Das sehe ich in dem Moment, wo es nebeneinander sitzt, Corby und Jesse, das ist zwar einfach keine Liebe. aber jeder kennt diese Menschen. Das ist so eine krasse Alltagssituation, finde ich, wo man schaut und sagt, warum bleiben Menschen oft in sich in Beziehungen drinnen? Warum gehe ich nicht einfach aus einer Beziehung, die offensichtlich nicht mehr glücklich macht?
Da wollte ich jetzt auch gerade fragen, zu wem steht sie denn da eher? Zu ihr oder zu ihm?
Zu ihr.
Zu ihr.
Er war Arschloch von Anfang an.
Er war ziemlich ein Langweiler sogar.
Erstens mit das, genau. Und er hat dann von Anfang an versucht, sie durch so Kleinigkeiten, das war das, was ich vorher gemeint habe, die dann so in diese Rückblenden eingestreut worden sind, so Kleinigkeiten zum Verändern. Nimm doch mal das Beutel da weg, mach doch mal die Haare vielleicht anders, vielleicht brauchst du da kein Piercing und du mit das außer, bummst nicht mit jedem, den du zeigst.
Ich stehe da ganz klar zu ihm, weil sie hat sich ja schließlich beeinflussen lassen und nicht er.
Ach so. Du bist aber Frau.
Wer ist jetzt da schuld?
Ja, tatsächlich kann man das auch so sehen. Also, das ist schon wahr.
Der eine macht es, der andere lässt es machen. Das stimmt schon, Aber ich bin trotzdem auf jeder Seite.
Ja, genau. Im Endeffekt haben beide Schuld an dem, was passiert ist.
Es ist halt einfach halt diese Verliebtheits-rosa Brille, von der wir am Anfang geredet haben. Ja, okay, dann mache ich das halt jetzt halt für die, weil ich es gern mache. Aber es schleicht es halt dann einfach ein und irgendwann denkst du, also, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ich wollte das gar nicht. Und dann kommt so das Obligatorische, aber damals hast du doch auch.
Ja eben, ihr müsst von Anfang an einfach ehrlich sein. Ihr müsst von Anfang an sagen, halt dein Maul. So wie es der Kani jeden Tag vorlebt.
Ja, genau. Da sagst du vor beim Kennenlernen, servus, ich bin der Kani und ich scheiße da gerne auf den Bauch. Dann wissen die Leute gleich, was los ist. Wie bei der einen Bekannten, wo ich gesagt habe, die hat Date gehabt oder der Typ hat beim ersten Date gesagt, darf ich deine Füße für 150 Euro abschlecken. Sag ich, völlig legitim. Ist okay, wenn das dein...
Das wollte ich jetzt gar nicht.
Wenn das dein Ding ist, dann stell das von Anfang an klar.
Es tut mir gerade leid, dass ich diese Frage gestellt habe und alle Hörer, wir machen jetzt weiter. Es tut mir wirklich leid.
Ja, was? Movie 43 im Kopf irgendwie.
Sagen wir es gleichzeitig. Willst du mich heiraten? Ich will, dass du mir auf den Bauch scheißt.
Oh ja, und dann ist es weitergegangen. Nach Kill Your Lover haben wir uns an Flo seinen Lieblingsfilm angeschaut vom Hardline, und zwar The Complex Forms aus Italien.
Das war Flo sein Lieblingsfilm, oder wie?
Ja.
Und ich habe viele Fragen.
die wird keiner beantworten können.
Fabio vom Fabio Dotta.
Und der Film hat wirklich bloß 20.000 Euro gekostet. Das ist wirklich unfassbar, was der abgeliefert hat mit dem Budget. Und optisch ist der Film wirklich Schweiners Viert an. Mir hat der sehr, sehr gut gefallen.
Du musst ja nur dazu sagen, es sind eigentlich gerade 10.000 Euro Budget, weil 10.000 Euro für Bürokratie-Thematiken draufgegangen sind. Du kannst es nochmal halbieren, das Scheiß-Budget. Also wirklich mit 10.000 Euro so ein Ding außerballern. Ja. Marvel, schau mich um, so kann man das tun für wenig Geld.
Ja. Ja, der hatte die Effekte ja allein daheim am Laptop gemacht, so ungefähr. Und diese Kreaturen, die da vorkommen, schauen wirklich mega cool aus. Und auch diese Location da mit diesem Sanatorium, voll atmosphärisch. Die Schauspieler, die eigentlich gar keine sind, sind hervorragend. Also ich hätte nicht geglaubt, wenn es mir nicht einer gesagt hätte, dass das keine Schauspieler sind, hätte die weiter nie drauf gekommen. Also,
ich glaube nur einer, oder? Wahnsinn. Ich glaube, nur einer ist professioneller Schauspieler, der Rest sind anscheinend auch professionelle Schauspieler, aber sie haben es ja keinen gesagt.
Der Hauptdarsteller wahrscheinlich, oder?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass es sogar Brite ist, bin mir nicht sicher.
Da hat gut Italienisch geschmerzt, wird, dass er Brite ist.
War bei die Bube? Du ja?
Also es war auf jeden Fall, wenn ich an den Film denke, auch wieder eins meiner oder unserer besonderen Momente im Interview, weil ich das einfach nur nie gehabt habe, dass ich tatsächlich mit jemandem ein englisches Interview führen will, dann aber auf Deutsch die Frage stelle für die Übersetzerin und die das Ganze wieder auf Italienisch übersetzt und das so Ping-Pong-technisch hin und her ging, für das, dass ich auch einfach nur verstehen wollte, um was geht's eigentlich in dem Film.
Ja, da wird, also der spaltet wahrscheinlich die Geister, da die Musung, weil der unendlich viel Interpretationsspielraum lost und eigentlich so gut wie nichts erklärt.
Das einzige Grundding, was du erklären kannst, es geht einmal zu irgendeinem komischen Geheimbund, nehmen wir es jetzt einfach mal, und da heißt, du kannst deinen Körper für eine gewisse Zeit lang, der wird besessen von irgendetwas, von einer höheren Entität, und du kriegst Kohle dafür. Und es sind halt überwiegend so Ü50 Männer, die in einem Leben überdrüssig sind. Und sagen so, ja, mache ich, helft eh nicht, dann tun wir das halt. Und dann wammeln die in dieser Villa umeinander und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was ist jetzt da los, was wird Besitz von meinem Körper ergreifen und wann passiert das. Und auf einmal macht es einen Mordsdonnerschlag draußen, zerreißt das Trommelfell halber im Kino. Und dann kommt diese erste Complex Form einer, komische Wesen, geile Wesen, geil animiert aus Metall und was weiß ich für Teile, wammeln da dann einer und nehmen den ersten Menschen mit und er kommt nochmal zurück. Und dann werden sie auf einmal nervös, die Leute, die da drin wohnen, und schmieden auch die ersten Fluchtpläne. Aber du wirst nie erfahren, was, warum, wer die sind, die Wesen, was wollen die Wesen, warum sind die Leute da drin. Man hat später dann auch noch einen Zeitsprung nach diesem Aufenthalt. Das wirft aber noch mehr Fragen auf, finde ich. Was dann, wie sagt er dann, er meint, das waren 12 Tage, und der andere sagt, nein, das waren 9 Monate oder so. Und du denkst, was, okay, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus.
Ich habe mir am Anfang von dem Film gleich gedacht, okay, die kämpfen bestimmt gegen irgendeine Krankheit oder es geht wahrscheinlich im höheren Sinn um eine Krankheit. Dann habe ich das Viech gesehen, habe mir gedacht, okay, das ist eine andere Form von Krebs. Also es wird bestimmt um die Bekämpfung von Krebs gehen und manche schaffen das halt nicht. Und bis zum Ende von dem Film, bei felsenfeste Überzeugung, hey Leute, bitte, was überlegt ihr euch die ganze Zeit? Da geht es einfach um Krebs. Und als ich denen dann das gefragt habe,
war der Skorpion der Erste.
Und als ich ihm dann das gefragt habe, hat er gesagt, okay, cool.
Jo, Strunz, hat er gesagt, Strunz.
Genau, richtig.
Ich schäme.
Genau, und sie hat gesagt, nein. Nein, aber es ist tatsächlich so, wie du es gerade abstrakt versucht hast zu erklären. Also jeder kann in den Film was anderes reininterpretieren. Und das macht den Film dadurch eigentlich auch sehr, sehr gut.
Voll, ja. Also ich kapiere null, ich kann auch nichts interpretieren, ich habe überhaupt keinen Ansatzpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Film, aber ich fand ihn geil. Erstens mal mit dieser Hintergrundinformation, wie mit wenig Geld, die da, also der ist ja visuell, ist ja das Wahnsinn, was sie da zaubert haben, wie die das geschafft haben, und dann halt auch dieses ganze Mystische rumdumm, aber wie gesagt, ich gehe außer, gebe ihm 5 von 5 und habe keine Ahnung, was mir der Film eigentlich verzeihen will.
Ja, das ist so David Lynch-mäßig. Ich habe zwar nicht so viel verstanden, aber visuell eine Wucht und man kann noch viel drüber nachdenken.
Genau, und ich gebe ganz sicher nicht zu, dass ich nicht verstanden habe.
Ich habe so viel Mann wie
nie. Ich sag's nicht mehr nur keinen.
Genau, weil der Erste, der mich fragt, sagt, hast du nicht verstanden, sofort umeinander geht, ey, da hinten ist er, der hat's nicht verstanden.
Ich habe ihn verstanden, aber ich muss schnell dahinter ein Bier holen. Schneid das auch bitte außer für jeden von uns, wenn er gesagt hat, dass er es nicht verstanden hat.
Richtig, und ein Telefonat vertäuschen.
Nein, echt, also... Ich bin da gesessen nach dem Film und habe gedacht, alter Schwede, ich kapiere überhaupt nichts, aber was habe ich eigentlich gerade für einen geilen Film da gesehen? Geil.
Ja.
Ich mag zwar so diese Lynch-Dinger nicht, die der Mike gerade erwähnt hat, da bin ich irgendwie überhaupt kein Fan davon, aber okay. Bei Complex Forms hat es jetzt irgendwie funktioniert, dass mir ein Film gefällt, den ich überhaupt nicht kapiert habe. Wobei es aber auch so
Lynch oder was? Keine Ahnung.
Nein, Lynch ist ja noch ein bisschen weirder. So, der ist ja doch ein bisschen... geradliniger.
Ja, okay, das ist genauso, wie der Sepp gerade fragt, der Lynch, das ist oft so mit so abstrakt und abstrusen Szenen, die eingespielt werden, wie bei dem, was war das, der komische Inland Empire, wo dann auf einmal Leute in einem Raum sitzt mit Hasenkopf. Und ich sitze da und denke so, hä?
Ach, das ist aber schon sehr speziell.
Ich sortiere jetzt meine Papiere, habe ich mir dann gedacht. Und,
das ist aber sehr speziell. Wenn du dann so anhast, wie jetzt halt mal Holland Drive oder
Lost Highway.
Ja. Lost Highway, danke sehr, die haben schon, jo.
Bisschen geradliniger.
Kann man schon anschauen. Du verstehst zwar
noch. Holland Drive habe ich, glaube ich, sogar irgendwann mal gesehen. Den habe ich irgendwann mal gesehen, den Drive, aber das ist zu lang her. Den wollte ich vor kurzem mal wieder einen Schoß geben. Den wollte ich vor kurzem mal einen Schoß geben und wieder dann anschauen dann. Na, wir wollten mal miteinander schauen, der Chose nicht. Oh, okay. Aber ich habe jetzt tatsächlich nach dem Komplex Forms haben wir gedacht, vielleicht gebe ich so einem Lynch nochmal einen Chose. Und vielleicht können sie mich diesmal begeistern. Weil ich möchte auch zum Beispiel seit Skin Number Rink möchte ich Outwaters nochmal eine Chance geben, weil die sind ja schlungen ja eigentlich in eine ähnliche Kerbe ein. Aber Outwaters taugt mir überhaupt nicht und Skin Number Rink finde ich voll geil.
Gut, nach diesem geistigen Aussetzer vom Kani, da die sagen, wir machen...
Das ist lustig, wenn er das sagt.
Wir machen sofort weiter mit Short and Hort Number One. Und hier nochmal, ich habe es ja in den kleineren Folgen mit kaputterer Stimme auch schon gesagt, er hat mir wirklich eine Chance gegeben und er war dabei. Der Mike hat sie dieses Mal herabgelassen, uns hat sie die Kurzfilme mit angeschaut. Seppi, du warst, glaube ich, auch bei allen Kurzfilmen immer dabei.
Mhm. Sehr richtig.
Bei den zweiten war der Mike eigentlich nicht mehr richtig dabei. Da hat er nämlich die ganze Zeit headbanged. Oh. Da hat er nämlich im Kopf schon die ganze Zeit Angel of Death for Slayer gehört und hat gerade noch.
Zur Erklärung, Flo, wenn du das hörst und du hörst es sicher, und ich habe es auch schon mal gesagt in unsere Vorabfolgen, wenn es in dem Kino 30 Grad hat, dann fühle ich mich wie Mutterleib und mache meine Äuglein zu. Nehmt diese Klimaanlage her, wenn ihr eine habt. Sie seht dieses Gerät und es läuft hergenommen. Nicht.
Magda hat gesagt, die wird hergenommen. Man muss aber scheinbar in der Reihe 2 sitzen oder 1 und 2. Diese 2 Reihen sind die einzigen, die in den Genuss der Klimaanlage kommen. Okay. Weil er wirkt nicht, weil die ist halt total unterdimensioniert für den Saal.
Okay. Also ich habe mich so richtig, das war so wohlig, flauschig und ich bin so richtig beim Arschwasser drin gesessen und ich habe dann im zweiten Short and Hard Block habe ich dann ein bisschen gehalten müssen. Aber im ersten habe ich noch ziemlich viel gesehen.
Ja. Bahnkorb
haben wir gesehen. Das war der Auftakt vom Short and Hard. Und wo ich
felsenfeste Überzeugung war, dass der nicht bei dem Millier Award dabei war. Aber ich sehe gerade, der war da sehr wohl dabei.
Den hätte ich gern gewinnen sehen. Ich sag's, wie es ist. Ja. Der hat mich von alle Filme am meisten beeindruckt. Der war handwerklich eine Wucht, atmosphärisch voll. Ein Brett. Der war effekttechnisch wow. Aussage her war super. Und dann diesen Bahnkorb, den Titelgebenden da, dass man da so ein mittelalterliches Artefakt da mit einbaut, das quasi wirklich als Haus für Bienen gedient hat. Aber in dem Korb quasi nur ein geschnitztes Holzgesicht drin ist, durch das, dass die Bienen durch die Augen und Münder aus- und einfliegen können, gleichzeitig für die Bienen gemacht ist oder auch zur Abwehr vor irgendwelche böse Geister, fand ich super. Und dass man das dann da in einen Film einbaut und so, fand ich super. Das Schlussbild an die Wand, ein Bild an die Wand vom Schlussbild, so was Schönes. Wirklich meinen Respekt an die drei Regisseure, das war Meisterklasse.
Ja, auch die Szene in der Mitte war grandios mit den Seilen. Also das war
das war richtig geil.
Ultra geil.
Die Herrschaften dürfen jetzt selber über ihren Film reden.
Ja, hi, mein Name ist Vincent Ercolani. Ich bin Filmemacher, Regisseur und Drehbuchautor von Bahnkorb.
Genau, und ich bin der Nico und ich bin auch der Filmemacher und Drehbuchschreiber von Bahnkorb.
Und in dem Film, das ist ein Horrordrama oder ein Drama mit Horrorfilmelementen, würde ich eher sagen. Und es geht um einen alten Mann, einen alten ehemaligen SS-Oberst 1945, der sich vor seiner Vergangenheit, vor seinen Dämonen im Wald versteckt und diese Dämonen holen ihn heim.
Ja, und wir freuen uns jetzt hier sitzen zu dürfen mit Viva la Movilusion.
Genau, vielen Dank, dass wir hier sind.
Ja, danke, dass wir hier sind.
Genau. Und auch auf dem Hardline Film Festival, auch sehr geiles Festival bisher.
Auf jeden Fall einer von den längeren Kurzfilmen mit 19 Minuten. Mhm. Und ja, hat er mir sehr gut gefallen. Deswegen war ich eigentlich, wie schon gesagt, felsenfeste Überzeugung, dass der nicht zur Auswahl stand. Weil der Mike hat es vorhin schon vorweg verraten, er hat nicht gewonnen. Und da waren ja einige sehr schockiert. Aber gut, wer weiß warum. Hat er nicht das Publikum abgestimmt, sondern die Jury.
Cool fand ich es auf jeden Fall, dass der SS-Soldat quasi, dieser Hauptdarsteller, vor dem, ich glaube vom Julius war es, der Vater ist. Einer von den drei Regisseuren. Und das fand ich schon mal mega, dass sie die haben ja schon öfters miteinander Kurzfilme auch gemacht und so. Und er hat seinen Vater öfters am Filmset mit dabei. Finde ich cool. Und vor allem ist der schauspielerisch auch top drauf gewesen.
Wow. Wahnsinn, ja. Wow. Ist das ein Schauspieler? Was hat er euch das gesagt?
Nein, das weiß ich jetzt nicht.
Okay. Also ich hätte auf alle Fälle jetzt mal blind gesagt, ja, ist er. Weil der hat diese Rolle echt sehr gut rübergebracht.
Da werden wir in der zweiten Hardline-Folge dann auch nochmal drüber reden, dass es uns nicht ganz so möglich war, die Kurzfilmregisseure wirklich lang zu interviewen. Aber mehr dazu eben ein andermal. Danach ging es weiter nach Bahnkorb mit El Grito. Und auch hier hatten wir einen Gast, der darf sich kurz zumindest vorstellen.
I'm Álvaro de la Hoz. I am a filmmaker from Spain. I come from Santander, which is a small city in the northern coast of Spain. And I don't know, I'm very happy to be here in Regensburg and in the festival. All the people is really nice and I'm very happy to be on your podcast, Viva la Movilusión.
Und ein schreiendes Gör. Und? Was sagt ihr? Hat die euch überzeugen können von ihrem Ruf?
Welcome to my world, sag ich da.
Das Konzept war cool, aber es hat sich auf die kurze Laufzeit null entfalten können.
Das stimmt.
Das waren 10 Minuten.
Ja, war sehr kurz.
Da bin ich voll dabei.
Coole Idee, aber irgendwie weiß ich nicht, was wollt's.
Cool, ja, also, oder okay Idee, aber mit coolen Bildern. Also, allein dieses Setting mit dem Maisfeld und dann nochmal am Strand.
Ja, das Sounddesign, hat schon, mega.
Hat schon sehr geil ausgeschaut. Und ja, also, man könnte mal mehr draus machen. Aber wie ist es, du schon sagst, Mike, mit 7 Minuten, da kann man halt nicht ganz so viel dann rausholen. Apropos rausholen. Kani. Ich glaube, der nächste Kurzfilm ist dein Lieblingskurzfilm, richtig?
Na, das stimmt nicht.
Nicht?
Na, nicht. Niveau-technisch
auf jeden Fall.
Na, der ist ja, man muss ja sagen, also es geht um Floater. Niveau-technisch, egal wie das jetzt darstellt, der hat aber eine sehr ernste Thematik hinter, mit drinnen. Das muss man ihm halt auch lassen.
Wie der fette Tor.
Wie der fette Tor, ja, genau. Also was sehr Ernstes und Düsteres. Hier geht es um Trauer. Eine Familie, die ihren Vater verliert. Mutter, Tochter, Sohn. Und jeder geht auf seine eigene Art und Weise mit der Trauer um. Und der Papa ist gestorben beim Kacken. Das sind so die zwei Todesarten, die ich mir wünschen würde. Entweder beim Kacken oder beim Sex. Schöner geht's nicht.
Oder beides in deinem Fall.
Ja, das war so klar. Ja. Oh
Mann. Beim Sex eingeschissen und dann gestorben vor Scham.
Sehr gut.
Oh Gott, nein. Ja, solange es gut tut und du kippst dann auch um, ist doch das schön. Ist doch das schön.
Also ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ich bin gerade irgendwie schockiert, dass der Film nicht aus Großbritannien kommt. Ich habe gedacht, ach mein Gott, die Briten. Also typischer, komischer Ekelhumor, das kann ich nur von denen kommen.
Dabei das ist rassistisch.
Dabei kommt der aus den USA, was ist da los? Mhm.
Das werde ich auch nicht ganz dicht sein. Man kann Trauer anders darstellen. Ne? Man stellt es mit der Verehrung eines Kackhaufens da.
Ja.
Ja, auf alle Fälle hat es am Vater vor der Schüssel draht, nachdem er nochmal ordentlich gewurstet hat.
Flo, das war der perfekte Satz einfach nur für die Handlungsbeschreibung.
Und da es noch runtergetraut hat, hat er dann nicht mehr schwärmen können. Und dann hat sie recht schnell gemessen und sein Abschiedswurst ist halt in der Schüssel liegen geblieben. Und es entsteht dann eine ganz bizarre Trauerverarbeitung durch den Sohn mit dieser Kackwurst. Hätte man anders darstellen können, ich finde die Thematik natürlich, ja, wie gesagt, Trauer und Verlust ist immer was ziemlich Krasses. Jeder geht anders. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der gleich umgeht mit dieser Thematik. Wo es auf alle Fälle bei dem Kurzfilm war, ja, coole Einstellungen gehabt. So diese Wechsel zwischen dem, was er wirklich gerade treibt und was er sagt. Das fand ich immer ziemlich geil im Geschnitten. Ansonsten waren die 14 Minuten doch auch relativ lang, muss ich sagen.
Ja.
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 Aber ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Also, ja.
Er war tragisch, komisch, unterhaltsam.
Ja, ich fand diese ganze diese abgespacete Art und Weise, das Thema anzugreifen, fand ich auch mal ganz, ja, so bitter wie das Thema ist, so witzig fand ich es aber in dem Moment dann.
Genau.
Also, zumindest deine Erklärung des Films hat mich gerade mehr unterhalten wie der Film selbst.
Als der Film selbst.
Ach, ich hasse alles wir.
Alles wir, der Film, der wo nicht so unterhaltsam war.
Der wo, ganz.
Ja, genau, der wo. Es war der einzigste, der wo nicht so unterhaltsam war.
Danach sind wir tatsächlich nach Großbritannien gekommen und haben einen Tunnelausflug gemacht auf einer. Was ist das? Das ist keine Fähre, das ist einfach nur ein Boot, oder? Das
ist der einzige Film, den ich verpasst habe, weil da habe ich nämlich ultra, ultra dringend pissen müssen und mir nur ein Bier geholt und dann haben wir gedacht, jetzt.
Weißt du, wenn du das einfach nicht gesagt hättest, das hätte dann keiner hinterfragt.
Das ist mir wurscht, ich gehe offen damit um.
Also auf jeden Fall, auch hier würde ich eigentlich gern das Intro einspielen von dem Regisseur, kann ich aber nicht, weil der Regisseur hat es leider nicht mehr zum Interview geschafft, ähnlich wie dann der Kani insgesamt zum Interview-Blog. Komisch.
Ich habe die Leute alle an der Bar interviewt.
War auf jeden Fall eigentlich so ein kleiner Fun-Footage-Trip, der mir persönlich schon Spaß gemacht hat. Zum Ende hin hätte ich es ein bisschen anders gemacht, wie es der Regisseur vielleicht gelöst hat. Also es war dann schon wieder sehr abgedreht, aber nichtsdestotrotz, ich war 20 Minuten lang ganz gut unterhalten. Vor allem, weil immer noch Floater tatsächlich etwas anderes, einfach mehr eindeutig Gruselhaftes gewünscht habe. Und das habe ich mit Tunnel bekommen.
Ja, war okay. Ja, von Footage, wenn ich zur richtigen Zeit aufs Klo gegangen scheinbar.
Der, wenn jetzt irgendwo in so einem VHS-Teil irgendwo in der Mitte drin ist, sagst du, ja, hat passt, so viel in der Mitte drin.
Genau.
War der.
An den habe ich auch gleich denken müssen.
Ja.
Da passt also, der perfekt.
Sehr, sehr, sehr cool. Schau dir, dass wir den Mr. Cleaves nicht interviewen konnten. Und danach, von allen Kurzfilmen, mein persönliches Highlight, Girls. Und jetzt kann man mir wieder vorwerfen, dass ich ja frauenfeindlich bin und ich hasse ja alles, was nicht mein Geschlecht hat. Nein, das stimmt nicht.
Doch, stimmt schon.
Ziemlich cool, ein französischer Beitrag, der mich sehr, sehr stark an High Tension und an Martyrs erinnert hat.
Du fandst ihn auch nur cool bis zum Ende. Diese Rache-Thematik hat dir nicht gefallen, aber als die Frauen verdroschen haben, da hast du einen Steh gehabt im Kino. Widerliches Sau.
Ich hasse die so viel.
Ich hasse die.
Ja.
Was ist cool. Jesse, wenn du einen Ständer kriegst?
Hä?
Hä?
So, du netter Mensch. Um was geht's denn, Girls?
Um Frauenmisshandlung. Wir haben zwei Damen, wir haben sie geheißen, ich weiß ihren Namen nicht mehr, Matti Stengen da erinnernd. Ellie und Romani, so nehmen wir es mir jetzt einfach. Eine kleine Liebesgeschichte zwischen den Mädels, die hauen dann auf dem Moped ab und kämen an eine Tankstelle, an die man nicht kommen sollte. Die ist leider auch die Endstation für eine der Damen und für die andere die Startstation eines Albtraums, aus dem sie dann befreien muss. Und ja, ich habe auch Martyrs und High-Tension-Vibes gehabt in dieser Zeit, als das dann da passiert. Das ist ziemlich hart gewesen, das war nicht schön zum Anschauen, vor allem weil halt auch diese zwei eine tolle Dynamik gehabt haben. Da fand ich, den habe ich einfach abgekauft vom ersten Moment weg, dass das ein Pärchen ist. Ja. Und war dann auch sehr traurig, dass das gleich so auseinandergerissen wird und die eine von den zwei dann auch noch so viel durchmachen muss. Ja, und dann kam das Finale.
Da hat mir aber auch gefallen. Das Finale
hat mir gefallen. Ich war schon gerade noch mehr aufs Klo gegangen.
Das war für viele dann ein bisschen too much, weil sie hat sich halt dann schon gerecht, aber wie? Halt hammermäßig cool. Für viele war das halt dann eher so, oh, jetzt ist es aber unrealistisch.
Ja, wenn ich zum ersten Mal vom Moped sitze und fliegt dann gleich so umeinander, das ist fast ein wenig, da muss ja der Tom Cruise, der kann da gleich
so weit nachführen. Die hat das in ihrem Kopf die ganze Zeit durchgespielt, wie das geht. Die hat genau gewusst, wo sie was schalten muss.
Man muss vielleicht auch noch anmerken, dass sie bis zu dem Moment eigentlich immer nur Beifahrerin war auf diesem Moped.
Genau.
Ah, oh, ja, da geht es um Liebe. Ihr versteht es nicht.
Wenn
sie hinter
aufs Moped aufgesprungen waren, hätte dann mit der Hand im Mund mitgemacht.
Oder wenn es einfach realistisch gewesen wäre, so wie der ganze Film realistisch war, dass sie losfahren wollte, dann hätte es geworfen, die anderen wäre über sie drüber gefahren und dann wäre der Film gut gewesen.
Gott, was seid ihr für Menschen? Unglaublich.
Ja, aber immer noch besser, als wenn sie da beim ersten Mal auf dem Moped sitzen, einen Backflip mit dem Hinterradl ins Windschutzscheiben reinmacht. Dann flattert sie ihr nur die Fresse weg der anderen, weil man sagt, ja, wenn sie es schon macht, dann macht es wenigstens wie bei Death Proof. So ziemlich die einzige gute Szene aus Death Proof gewesen. Die hätte man da schön nachmachen können. Die hätte man da schön nachmachen können, aber die hatte dann einfach nur ein bisschen Blutspritzer im Gesicht gehabt. Nein, also das Finale, das war wirklich ein ganz, ganz starker Kurzfilm. Bis zu diesen letzten zwei Minuten. Denke ich mir so, but why?
Wie es der Kani schon sagt, durch und durch grandios, hat uns allen sehr, sehr gut gefallen.
Ganz zu viel Glück, dass wir mich nicht vor Ort miteinander aufnehmen, wenn die einfach umgrätschen.
Und danach kam Bones.
Und das war auch schon wieder vorbei.
Das ist einmal ein Film.
Auch hier darf sich der Regisseur kurz vorstellen.
My name is Wallace Simpson. I'm a co-producer and composer for the film Bones that's on the festival. Regensburg is my first time in Germany, actually.
Okay.
So really thrilled to be here. A lot of my friends thought you're kind of crazy to fly that far for a 3-minute film on a festival. And I have to agree with them. And there were moments when I really doubted what I was doing, but no more. This whole weekend has been fantastic. So really thrilled to be here at the festival, thrilled to be on your podcast. Viva la Movie Lucien. Not bad for an American.
Viele Knochen und ein Clown. Das ist eigentlich im Prinzip.
Und ein Kindergeburtstag.
Und ein Kindergeburtstag, das ist im Prinzip alles, was man
ja,
mit dem Film
und,
sagen kann.
Schminke aus Körperteilen.
War so mit 3 Minuten, war cool, war so ein Lacher am Schluss noch. Und schön, ja, sowas mag ich, so kurze Dinge, die aber schnell auf den Punkt
gehen. Das verstehe ich unter Kurzfilm. Das verstehe ich unter Kurzfilm. 3 Minuten Klopfer, wo ich sage, ha, geil, schön, passt, nächster.
19 Minuten ist ja schon fast eine Miniserie.
Ja, ich würde gerade sagen, was haben wir, gehen wir da hin? Kann ich mal, was weiß ich, Akt X, die ganze Serie durchschauen.
Ja, was sagt sie dann zu 21 Minuten und Thematik künstliche Intelligenz?
Und Sieger des Festivals, oder?
Und Sieger des Festivals. Was hat die Jury da geraucht, dass man Girls nicht zum Sieger machen kann? Ha?
Das
ha?
War jetzt der, tatsächlich der Film, der aus mir wegen der Breselt.
Okay, warum? Weil du das alles schon kennst. Du hast dann gedacht, oh, Roboter.
Ja, nein, weil wie der Mike schon gesagt hat, es war halt echt warm.
Ja, es war Wahnsinn. Also es ist wirklich so ab 10 steigt da drin und die Gradzahl wirklich im Minutentakt.
Ja. Ja, es ist dann schon ein bisschen, also es ist spät geworden und sehr warm. War dann schon leicht anstrengend, da muss ich auch euch beipflichten. Aber nichtsdestotrotz war Pesudo auch nicht schlecht. Also der Film hat schon einiges gehabt. Und da hat mich ja interessiert, wie hoch war das Budget, weil ich glaube nicht, dass der so günstig war.
Na, vor allem diese Roboterdame, die er dann am Schluss trifft, ich glaube, der Pesudo ist ja der Name gewesen, gell, vor dem titelgebenden misshandelten Jungen.
Ja, genau.
Der ja in der Kindheit schon starkes Mobbing erfahren hat, aufgrund von seinem deformierten Gesicht, meine, und dann jetzt da in seinem Hausmeisterjob in dieser Roboterfirma kein leichtes Leben hat. Und diese Roboterdame, die er da dann trifft, das schaut schon mächtig gut aus für einen Kurzfilm.
Ja, diese Boston-Roboter, die ja da auch teilweise auftaucht sind, gut, die waren natürlich animiert, denke ich. Wenn nicht, dann holler die Waldfee. aber ja, ziemlich cool umgesetzt und ja, nur die Thematik zum Schluss raus, also zumindest, wo wir dann auch zum Hotel zurückgegangen sind, da haben wir dann ja nur ein bisschen gerätselt, was das jetzt eigentlich genau sollte. Aber ja, ich kann es verstehen, dass man den in die engere Auswahl bringt. Warum jetzt da mehr gezählt hat wie Bandkorb oder Girls, das kann ich wiederum nicht verstehen.
Ja, nicht ganz. Also für mich auch das Festival-Highlight von den Kurzfilmen war ja Bandkorb. Pesudo auch, sehr krasse Thematik an sich. Aber ich bin auch beim Ende irgendwie ein bisschen ausgestiegen, muss ich sagen. Das hat sich dann ein bisschen...
bitteres Ende.
Ja, und es hat sich aber auch, ich finde, die 21 Minuten haben sich auch wieder ein bisschen länger angefühlt.
Aber was sich auf alle Fälle nicht lang anfühlt, das ist der letzte Kurzfilm. Mit 90 Sekunden ist der wow. Da sitzt der Mo beim Angeln und möchte einen Fisch fangen und irgendetwas anderes möchte auch was fangen. Mehr kann man jetzt eigentlich so nicht sagen, oder? Spoilert man jetzt
ja, nicht, was los ist. Ja, einer kann schon recht viel und schnell was dazu sagen, und zwar der Regisseur selbst.
Ah, Kurbi, du bist ja so ein Fuchs mit den Überleitungen.
Ich weiß, wen ich interviewt habe. Und hier, bitteschön.
Hi, I'm Tony Hipple. I'm a writer-director based in the UK. I have a film called The Law. It's a micro-short. It's about 90 seconds. So I won't talk too much about it because I'll end up talking longer than the actual runtime of the film. But the good thing is, yeah, it's so short it won't waste your time. It's about a fisherman who's trying to have a quiet night but discovers very quickly that he's not the only one hoping to hook something. And I'm also very excited to be on the greatest film podcast in the universe, Viva la Movie Lucien.
Cooler Typ auf alle Fälle, der Tony Hipwell, den habe ich beim Netzwerken noch kennengelernt.
Netzwerken.
Ja, vor allem habe ich genetzwerkt, du Schwanz. Und ja, mit dem kann man auf alle Fälle viel Spaß haben. War was für dich, wenn Korbi, dass man mit dem Privatwinkel schmatzt, ist nämlich ein Zocker. Oder für den Seppi, weil der spielt ja angeblich auch ab und zu.
Ja, aber nur ab und zu.
Ich habe mich ein bisschen mit dem unterhalten. Und wie schon gesagt, da reden wir aber dann in der nächsten Folge drüber. Auf jeden Fall war Delure, er weiß selber nicht genau, wie man es ausspricht, ein guter Abschluss für die ersten zwei wunderbaren Tage des Hardlines. Und wie die restlichen zwei Tage ausschauen, erfahrt ihr in unserer nächsten Folge. Wir machen eine Doppelfolge. Wow. Kade, erklär mal bitte, warum.
Weil wir zu faul sind, dass wir jetzt 3 Stunden durchschmerzen.
Da haben wir ja trotzdem, damit halten wir es auf.
Ja, aber nicht am Stück. Das weiß ja keiner.
Das weiß ja keiner. Also von dem her, bleibt dran. Viel Spaß bei der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast
der Welt. Nicht vom Hardline.
Doch, natürlich. Er vom Hardline.
Klar doch. Ja. Klar doch. War kein ernstzunehmende Konkurrenz da.
Dann, bis dann. Tschüss.
Servus.
Wiederhören.
Servus und habe dir.
Ciao, sono Fabio Dorta, regista di The Complex Form. Sono davvero felice di essere qui a Viva la Movie Illusione.